Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserer Besprechung der besten Filmreihe der Welt. Or is it? Das finden wir heute noch nicht heraus. Dafür müssen wir noch 7 weitere Filme gucken, um das abschließend klären zu können. Wir, wer ist denn das? Nun, zunächst einmal, ich bin hier am Start.
Mein Name ist Robin Schweiger.
Und ich moderiere bereits seit vielen Jahren alles Mögliche. Wie ihr hören könnt, ich bin Star-Moderator. Hey, übrigens, es gibt eine Website, wo ihr mich buchen könnt für als Moderator für eure Geburtstage, als Clown, was auch immer ihr möchtet, meldet euch einfach. Und bei mir sind 2 ebenfalls genauso talentierte Moderatoren. Ich finde, das ist eine unglaubliche Beleidigung. Gerade wenn ich bedenke, dass der gute Benny, immer wenn ich zu Gast bin bei euch, und mit euch meine ich Ingram Radio, weil ihr hört das ja auch von da, immer die allerkrassesten Anmoderationen und Übergänge parat hat. Nun hat er sich heute rausgezogen aus der Moderationstätigkeit, hat absichtlich gesagt, ich möchte das heute nicht machen und muss nun mit den Konsequenzen leben. Lieber Benny, bereust du schon?
Ja, doch sehr. Ich habe auf die Uhr geguckt und jede Sekunde gezählt und gehofft, dass du endlich aufhörst zu reden, lieber Robin. Hallo, wunderschönen guten Tag. Benny ist auch hier. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich bin heute der Störfaktor und komplettiere das Ink-Ribbon Radio Duo. Ihr hattet gedacht, ihr müsst hier nur Björn ertragen. Haha, weit gefehlt. Ich schleiche mich auch mal mit rein und komme spontan so ein bisschen fürs Reste verwerten in diesem Format mit dazu. Ich verspreche, ich komme nur zu den besten Filmen.
Dann, der Benny ist heute quasi die Schweineleiche, die in den Schredder geworfen wird und euch dann erzwungen in den Rachen befördert wird.
Gedeepfroated,
ganz genau. Und der Björn ist heute eher, was ist denn der Björn? Gibt's noch? Er ist der Wasserstrahl, der eure Körper erfrieren lässt. Das ergibt gar keinen Sinn. Mir egal. Hallo,
ich dachte,
Björn.
Ich dachte, du sagst irgendwie der Wasserstrahl, der eure Nippel härtet. Das
Ach ja, das ist eine der besseren Anfänge, die ich mir wünschen kann. Dafür supportet ihr uns. Ihr hört diese Folge nun entweder bei Hooked im Supporter-Feed, Supporter-Innen-Feed über Steady oder Patreon, oder aber ihr hört das hier über den Ink Ribbon Radio Supporter-Innen-Feed. Das ist ja eine Kooperation zwischen uns beiden, uns Vieren, uns Dreien. Wenn ich Tom jetzt mal rausklammer, weil er ist ja bei Saw nicht dabei. Wir sind auch angekommen bei Saw 3 mittlerweile. Ehemals haben ja Björn und ich uns zu zweit ausführlich über die ersten beiden Filme ausgelassen und waren ja auch bei Saw 2 so ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Jetzt nicht essentiell unterschiedlich, aber da sind wir nicht perfekt zusammengekommen. Und ich bin gespannt, auch mit dir, lieber Benny, wie wir am Ende bei Saw 3 unser Fazit ziehen. Ich finde nämlich, das ist ein sehr anderer Film als Saw 1 und 2. So wie Saw 2 bereits ein sehr anderer Film als Saw 1 war. Und ich bin mal so frei und ziehe ein frühes Fazit für mich, ein kurzes Fazit. Ich fand, das war ein richtig toller Film. Benny, was sagst du denn?
Also das Ding ist ja, ihr beide habt ja jetzt den ersten und den zweiten schon gesehen und ich bin da jetzt zu diesem Format mit hinzugestoßen und habe jetzt tatsächlich nur den dritten geguckt und bezüglich Film 1 und 2 zehre ich nur aus meiner Erinnerung, die jetzt schon Jahrzehnte zurückliegt. Genauso wie der ehemalige Genuss von Saw 3. Ich habe ganz oft bei dem Gucken dieses Films gedacht so, die Szene kenne ich ja noch. Oh, das kenne ich ja noch. Und ich bin sehr interessiert daran zu sehen, wie sich das jetzt dann für euch einordnen wird, weil der fühlt sich ja schon jetzt erstmal wieder so ein bisschen an in Gänze wie so ein Abschluss, wie so die typische Trilogie. Ganz viele rote Fäden kommen hier gerade zusammen, ganz viele Querverweise an den ersten und den zweiten Film, sowohl was Figuren als auch Handlungsstränge, die vermeintlich, also für mich, ein bisschen aus der Luft gegriffen wirken, aber ihr habt die Kohärenz ja noch eher im Kopf. Das heißt, den Ball muss ich dann gleich wieder zurückspielen, ob der überhaupt kohärent in sich Sinn macht. Weil ist das jetzt nicht so der Film, wo sie langsam anfangen, wirklich die Fäden aus der Luft zu fischen und mit dem Bullshit-Bingo beginnen? Das ist doch jetzt das, wo wir so langsam hinsteuern mit der ganzen Reihe. Weil der erste ist ja für sich stehend, wahrscheinlich habt ihr das dann auch schon besprochen, genial. Der zweite knüpft daran an und macht einige Dinge sehr anders. Aber ist ja immer noch irgendwo, man kann das alles nachvollziehen. Aber für mich war da jetzt so Dinge dabei, wo ich mir dachte, das ist ja spannend. Also macht die Figur so Sinn? Ist die Zeichnung kohärent? Vor allem die Rückgriffe auf den ersten, das sind die Dinge, die will ich jetzt dann aus euch rausquetschen in den ersten Minuten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe teilweise wieder sehr gelacht, weil ich mir dachte, wow, das fanden wir damals alle so richtig krass. Das war der Film, wo ich mich noch erinnere, den wir als Teenager auf einer gebrannten DVD irgendwie mit einem ganz schlechten Kino-Rip gesehen haben, auf einem DVD-Player um so einem 7 Zoll Monitor rumgesessen und haben uns wie die krassen gefühlt. Das war dieser Film, das ist ja spannend.
Also das ist ein Film, der geschnitten werden musste.
Oh ja.
Das ist ja, das finde ich ja echt insane. Wir hatten ja, ich habe mir extra jetzt nochmal für dieses Format diese ganz frische, aktuelle Saw-Box geholt, wo dann eben alle 10 Filme drin sind. Und dann hatte mich Robin zum Glück nochmal drauf hingewiesen und dann so, hey Björn, hier bei der deutschen Version, da sind wahrscheinlich, guck mal drauf, ob da noch die geschnittenen Fassungen drin sind. Und ich war so, das ist doch, also wir haben ja letztens auch bei Ingrim zum Beispiel über die ersten beiden Evil Dead Filme gesprochen, die ja auch schon damals ja, der erste war ja verboten ja sogar teilweise bei uns hier, und der ist mittlerweile raus und ab 16 und dann so, Saw ist doch auch, das ist doch der, die kommen doch mittlerweile auch alle ganz normal raus, warum sollte der dann so, nee, das sind einfach alle, die vorher bei uns in Deutschland geschnitten waren, die sind auf dieser Box immer noch geschnitten und das heißt, ich habe mir dann eine internationale Version geholt, wo das dann alles frei verfügbar ist und ich könnte jetzt nicht mal sagen, was überhaupt die Szenen sind, die bei denen man dann gesagt hat, nee, also für den deutschen Markt, die müssen auf jeden Fall rausgestrichen werden. Das können wir irgendwie so nicht haben. Weil gerade im Hinblick auf die späteren Teile und was da ja auch passiert, denke ich mir so, was, wie waren da die die Prüfstellen drauf irgendwie? So, ich weiß nicht, war das dann, hat das da irgend so eine 50-jährige Soccer-Mom oder irgendwie, ja, wir haben mal Tante Erna eingeladen, den Film gezeigt. Das war so das Screening, wie bei der, hier dem, dieser Werbekampagne von Dead Space 2, wo sie die ganzen Mütter eingeladen haben,
und alle waren
um denen das Spiel zu zeigen und dann zu filmen. Und ich glaube, so haben sie dann irgendwie auch die Bewertung bei der FSK von Saw 3 oder so gemacht. So, das geht ja gar nicht. Oh mein Gott, da wird ihm jetzt, was wird ihm jetzt da abgeschnitten, bitte? Oh mein Gott, das geht.
Das ist der übergreifende Name dieses Formates. Was wird ihm jetzt da abgeschnitten, bitte?
Ich finde das aber nicht überraschend, ehrlich gesagt, dass diese Filme in dieser Form geschnitten wurden. Zu der damaligen Zeit war das ja auch noch deutlich üblicher, als das heute ist. Und Saw war ja auch gleichzeitig so mit an der Speerspitze, wenn es im Horror, im Mainstream-Horror geht. Ne? Wir müssen nicht darüber reden, ganz klar. Wenn wir ein bisschen in den Indie-Bereich gehen, gibt's ganz andere Geschichten. Aber wenn wir über Filme sprechen, die tatsächlich im Kino geguckt wurden und wo halt auch Leute wie wir als 12, 13, 14-Jährige freudig drauf blickten, würde ich sagen, ist Saw relativ einzigartig in seiner Existenz als Mainstream-Horror und der Gewaltlastigkeit. Also das war schon, hatte glaube ich schon eine einzigartige Position und ich glaube, weil es diesen Mainstream-Aspekt hatte, hat dann die FSK da auch gesagt, rigoros so, das muss deutlichst entschärft werden. Und was natürlich bescheuert ist, ist, dass das bis heute nie nochmal überprüft wurde und dass wir halt bis heute jede einzelne der 439.367 Collectors-Boxen, die es zu den Saw-Filmen gibt, immer auch bekommen und immer in exakt den gleichen unanguckbaren, zensierten Versionen. Das ist natürlich völlig bekloppt.
Ja, da hat der Verleih halt einfach wahrscheinlich kein monetäres Interesse mehr, da nochmal eine Prüfung durchzudrücken in dem Sinne.
Falls das überhaupt geht, ich weiß gar nicht, was die Regel da ist, ehrlich gesagt.
Ja, du kannst dir ja mit Sicherheit nochmal vorstellen, aber es kostet halt Geld, das ist ja immer die Frage, ne, in dem Zusammenhang.
Ich weiß halt nicht, ob die, wie bei der USK gibt es ja auch eine, du hast ja so eine gewisse Jahressperre irgendwie, das ist da, aber genau. Ich weiß auch nicht, ob es da irgendwelche anderen Vorbehalte irgendwie gibt, weil ein Wolfenstein 2 ist ja dann irgendwie auch nachher noch in einer unzensierten Fassung dann bei uns auch in Deutschland erschienen, war ja eine andere Thematik in dem Fall mit den Hakenkreuzen und sowas, aber ich glaube oder ich würde mal vermuten, dass es da auch so eine einfache Frist gibt, so du musst wie bei Spielen irgendwie so knapp 20 Jahre warten, bevor du es nochmal reingehen kannst und wahrscheinlich oder den Verlagen ist es einfach vollkommen schnurzpiepegal und das ist so, die Deutschen, die kaufen die ganze Zeit die geschnittene Fassung, ist doch vollkommen in Ordnung und die Leute, für die es wichtig ist und interessiert, die kaufen es eben woanders, ne? Also das weiß ich ja auch aus der Spieleindustrie, das hatte mir auch mal jemand gesagt, über der an Bioshock hier in der Vermarktung gearbeitet hat. Denen war das scheißegal, dass da Bioshock irgendwie indiziert wurde. Es ging denen nur darum, okay, wir machen irgendeine Version noch raus, die dann zensiert wird, damit wir es hier bewerben können. Aber wir wissen ganz genau, die ganzen Leute, die sich das für das Spiel interessieren, die werden es international kaufen. Das ist, die deutschen Verkäufe sind uns scheißegal. Es geht uns nur darum, irgendeine vermarktbare Version zu haben, damit wir es eben in die ganzen Läden und Werbung schalten können.
Ja.
Und ich glaube, genauso geht es dann auch bei diesen ganzen Saw Editions. Die denken sich, die Leute, die es interessiert, die wissen Bescheid, die kaufen sich die internationalen Version und der Rest der, keine Ahnung, hat er nie Pech gehabt.
Ja, aber ich unterstreiche Robins Punkt da. Das war eine Reihe, die so populär war, dass sie eben auch im Mainstream angekommen ist. Und Pädagogen und Eltern kannten den Namen Saw zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich habe da wirklich ganz lebhafte Erinnerung daran, das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, dass wir wirklich um diesen DVD-Player rumsaßen. Das ist tatsächlich so passiert.
Wieso, du erzählst das so, als wären hier irgendwie so Höhlenmenschen gewesen, ja, die ums Feuer sitzen. Damals, in der Vorzeit, da saßen wir gemeinsam um diesen ominösen DVD-Player umher.
Wisst ihr noch dieses Abspielgerät mit dem DVD-Player und dem Bildschirm? Ja, aber so ein bisschen wie Höhlenmensch trifft es ganz gut, Björn, weil das war zur Zeit meiner Ausbildung in München, die ich in einer Berufsschule verbrachte und wir dann halt in so einem Wohnheim für Jungs waren und da trifft das schon ganz gut. So Stockbetten, Viererzimmer und dann irgendwie 5 stinkende Boys um so einen DVD-Player, die da rumsitzen und Sorge geguckt haben, solange bis der Pädagoge und Erzieher reinkam und gesagt hat, du, ein paar hier in dem Raum sind noch nicht 18, raus mit euch. Das war dann halt ich und ich musste dann zähneknirschend rausgehen aus dem Raum und dann habe ich es halt später irgendwann fertig geguckt, aber angepisst, weil ich noch minderjährig war. Aber hey, das waren diese Filme und dementsprechend, also ja, das ist schon ein Zeitzeugnis, kann man fast so sagen, auch wieder für die Prüfstellen. Und ich bin gerade auf der tollen Homepage Schnittberichte und da ist ganz schön viel geschnitten. Das ist ein sehr, sehr langer Beitrag, leider ohne die ganzen Bilder. Uns hat mal ein Hörer
gesteckt. Du musst dich einloggen, dann müsstest du die Bilder sehen, übrigens.
Ist das mittlerweile wieder so?
Oder wurden die dauerhaft entfernt?
Nee, die wurden nicht entfernt, also wollte ich gerade drauf eingehen. Ein Hörer hat uns nämlich mal gesteckt, der auch für die Seite geschrieben und gearbeitet hat, dass die mal einen Servercrash hatten und extrem viele Bilder einfach komplett weg sind vor einem gewissen fixen Datum. Deswegen sind sehr viele dieser alten Schnittberichte jetzt ohne Bilder.
Ich probiere es kurz aus. Die Bilder sind noch da. Wenn man sich anmeldet, sind sie noch da. Ich habe noch meinen alten Foren-Account, wo ich wirklich war. Das war damals mein aktivstes Forum-Schnittbericht.
Natürlich.
Da war ich wirklich,
wir sind alle vom gleichen Schlag. Es ist herrlich.
Ja, ne? So zwei. Haben wir da vielleicht damals miteinander getauscht und geschrieben? Irgendein Bastard, mit dem habe ich damals im Schnittberichte-Forum Videospiele hier ausgetauscht, gekauft und der hat mich betrogen. Nee, das war im Xbox 360 Gamerscore-Forum. Ich nehme das zurück. Das Schnittberichte.com-Forum ist unschuldig. Aber irgendein Bastard hat mich damals im Schnittbericht von Comforum gespoilt für Heavy Rain. Da war ich damals sehr wütend.
Hat er dir gesagt, es wäre ein gutes Spiel, oder?
Nee, der hat so, ja, das wäre wahrscheinlich wirklich böse. Das wäre aber kein Spoiler gewesen, das wäre einfach eine Lüge.
Ja,
gewesen.
Genau deswegen, ja.
Ich möchte noch einmal den Kreis schließen zu der anfänglichen Frage / dem Gefühl, das Benjamin mit uns geteilt hat und die Frage da mal an dich weitergeben, Björn. Und dann kann ich vielleicht noch meine Gefühle dazu mal später nennen. Das Bullshit-Bingo.
Mhm.
Das ist ja einer der Kernaspekte der Saw-Reihe, der die Arten und Weisen zu erkennen und zu wertschätzen, wie die Autorinnen, nee, es sind nur Autoren dieser Reihe, es versuchen, die Filme mit den früheren zu verbinden. Hattest du auch das Gefühl, Björn, dass das hier schon so, dass das hier losging bei Saw 3, dass es vielleicht schon bei Saw 2 losging oder erst später?
Ich war ja, also ich finde das so, du tust so, als ob wir den Film nicht zusammen gesehen hätten.
Mhm. Björn, wie war die Erfahrung dafür?
Wie war deine Gefühlswelt, Björn?
Dass ich war ja echt überrascht, nach was für einem so Trilogieabschluss das Ganze sich wirklich angefühlt hat, weil ne, damals, ich habe die dann geguckt, als die rausgekommen sind, auch eben in so gebrannten Versionen, die mein Onkel mir gegeben hat, ne, von der Kinoleinwand abgefilmt, und da hatte ich das gar nicht mehr so abgespeichert, dass sich diese Trilogie, weil ich war immer so, ja, der erste und der zweite, die sind sehr stark miteinander verbunden, weil du bist dann eben auch, stellst dich raus, oh, dieses Haus, das ist über diesem Keller oder was auch immer das da sein soll, das komische Bad, wo der erste Teil drin stattfindet. Das war direkt da drüber und dann ist sehr viel miteinander verbunden. Aber ich hatte vollkommen vergessen, wie nah auch noch Saw 2 und 3 miteinander zusammenhängen. Ich hatte vollkommen vergessen, dass ja auch noch mal der Hauptcharakter aus dem zweiten Teil im dritten noch mal vorkommt, dass du ja das Aftermath aus dem Ende vom zweiten Teil dann noch eben mit hier Danny Wahlbergs Charakter, dass du das noch wirklich siehst, wenn er eben mit Miranda den die Auseinandersetzung in den Kampf hat und dass sich ja auch die beiden Charaktere, um die es ja dieses Mal geht, also ne, die, du hast einmal die Krankenschwester, die sich dann um Jigsaw kümmern muss, um ihm am Leben zu erhalten während dieses Spiels. Und dann noch den Protagonisten, dessen Namen ich wieder vollkommen vergessen habe.
Du meinst den, der durch diese videospielartigen Folter-Szenen gehen
Jeff?
Muss?
Ja, durch die Level, ja. Jeff, genau.
Der sehr einprägsame Name, Jeff.
Ja, das ist aber auch einfach so ein generischer Name. Ne, dass ja da auch noch mal ein bisschen mehr Zusammenhang ist zwischen allem. Und ich find's immer noch einfach so absurd, wie man sich dafür entschieden hat. Weil Saw war ja jetzt nicht, das ist ja kein Franchise, was dann, oh, die ersten beiden Teile, die waren ganz okay, die sind vernünftig gelaufen. Wir greenlighten mal einen nächsten Teil und dann gucken wir mal, wie es läuft. Und dann so, oh mein Gott, der dritte Teil, das ist jetzt der Durchbruch-Hit. Scheiße, wir müssen noch irgendwie 1200 Sequels machen. Das war ja schon von Anfang an, war das ja wirklich, der erste war ja so erfolgreich, dass sie dann händeringend sofort versucht haben, für das kommende Jahr den zweiten eben zu produzieren. Und das heißt, man wusste ja eigentlich, dass wenn jetzt der Film erfolgreich ist, das ja weitergeführt werden sollte. Aber es fühlt sich so sehr nach einem Abschluss einer kompletten Trilogie an. Jigsaw stirbt am Ende vom Film. Spoiler für alle, ich weiß. Super verrückt, falls man das bisher noch nie gehört haben sollte. Und ich weiß einfach nicht, also ich verstehe bis heute nicht, dass da nicht alle Leute händeringend am Set geschrien haben, lass den, wir müssen da irgendeinen Failsafe einbauen, dass der am Leben bleibt. Wir können doch jetzt nicht einfach den Serien, vor allem das ist ja, jedes andere Horror-Franchise tötet permanent seine Hauptantagonisten und findet dann immer wieder einen Bullshit-Weg, die zurückzubringen.
Ja, klar.
Und Saw ist wirklich das eine Franchise, was das nie auf die Art und Weise gemacht hat. Es gab dann nie das Reboot, was nochmal von vorne anfängt. Es gab nie irgendwie, jetzt haben wir das magische, keine Ahnung, die magische Puppe. Es stellt sich heraus, dass diese Puppe, die Jigsaw gebastelt hat auf seinem Dreirad, dass der eigentlich so eine magische Figur ist, die er irgendwo in Südafrika oder so mal gefunden hat und dann kann er damit wiederbelebt werden und kriegt auf einmal Superkräfte und kann auch in den Träumen der ganzen Leute auftauchen oder so. Das haben die ja nie gemacht. Sie mussten dann in den zukünftigen Sequels dann immer wieder Sachen in der Vergangenheit spielen lassen und haben sich durch diese Entscheidung im dritten Teil einfach das Leben langfristig so unfassbar schwer gemacht, bis man dann irgendwann bei Saw 10 auf die glorreiche Idee kam, oh warte, wir können ja einfach ein Prequel machen. Oh, holy shit, Problem gelöst. Oh.
Gott sei Dank, puh, fällt uns der Schweiß von der Stirn. Also ja, das, was du beschreibst, das ist sehr schön. Ich finde das aber auch gut, dass die Reihe nie diesen Weg in das Übernatürliche und das Mystische gegangen ist, weil die steht ja schon so für diesen geerdeten, wir sind dark und gritty und gefühlt spielt irgendwie immer alles in New York in einem verregneten Keller, aber auch nicht so richtig und wir sind überall und nirgendwo und alles ist verrostet, wenn wir es wollen oder halt auch einfach nur dreckig und Schweinefabrik hier und da wird wieder jemand in so eine Folterfalle gesteckt. Ich finde das gut, dass so eigentlich so ist, wie es ist und da niemals diesen magisches Artefakt-Weg genommen hat, das hätte auch nicht gepasst, vor allem nicht in die Zeit, in der die Filme entstanden sind. Weil das war es ja, ne? Die wollten nicht da reinzerren und du hast das, also spätestens ab dem Moment hat jeder diese Filme geguckt, einfach, oder zumindest in einem gewissen Alter, unter der Prämisse, welch geilen Mordfallen werden wir diesmal begegnen? Was zeigen sie uns wohl diesmal wieder? Und das war dann diese fast schon Sensationsgier der Zuschauer, um zu sehen, durch was sie da die Leute wieder durchjagen. Und diese beiden Haupterzählungen, die es ja gibt rund um Jeff, das fühlt sich wirklich an wie ein Videospiel. Das ist einfach eins zu eins wie die Saw-Videospiele. Du hast eine Figur, die durch Set-Pieces durchgejagt wird, immer wieder Entscheidungen treffen muss über das Leben anderer Leute, die natürlich irgendwie mit dem eigenen verbunden sind. Aber also ich weiß nicht, ob es meine Entfernung dazu ist oder dadurch, dass ich die ersten beiden Filme jetzt eben nicht vorher in Vorbereitung nochmal geguckt habe, sondern nur den dritten. Aber es ist auch so geil, wie diese Lore- und Expositionsdumps mit diesen Tapes funktionieren, wo du einfach begegnet zum Figuren, sind dieses Ding, dieses Tape von der Wand oder von irgendeiner Stange, hört sich das an und hat dann so eine Motivation oder eine Agenda, ob er der Person jetzt hilft oder nicht. schon ein bisschen
Das ist wie bei so einem Metal Gear Solid oder Metal Gear Rising Boss, der einmal kurz einen Monolog hält.
Oh ja,
und
ja.
Sagt, das ist mein Ding und dann darfst du den umbringen, nur umgekehrt.
Ja.
Jetzt musst du ihn retten. Ich finde aber das, was, also erstmal, diese Videospielvergleich ist absolut korrekt. Ich finde, dass die Saw hier töten, wollte ich schon sagen, dass die Jigsaw hier töten und den auch tot lassen. Das ist so ein bisschen, das steht so ein bisschen dafür, warum ich diesen Film ganz gerne mag und warum ich tatsächlich finde, dass das große Bullshit-Bingo hier eigentlich noch nicht losgeht, sondern das eigentlich eher etwas ist, was erst mit Saw 4 losgeht, wo dann die beiden neuen Autoren auch am Start sind. Ich habe nämlich echt das Gefühl, dass hier noch gesagt wurde, okay, was ist jetzt eine Geschichte, die wir erzählen können, die tatsächlich, finde ich, noch logisch auf den Vorgängern aufbaut. Vor allen Dingen halt mit Amanda. Wir haben Amanda, die ist eigentlich ein ungezeichneter Charakter aus dem ersten Teil, den man aber kennt und alles, was wir wissen, ist, die war ganz schön nervös und ängstlich, nachdem sie in der Falle bei Jigsaw war. So, und wir wissen,
hat überlebt.
Und die hat überlebt, genau, weil sie die ganz schlimme Falle hatte von schneid einem anderen Menschen den Bauch auf. Lucky Amanda, I guess. Dafür, dass Amanda ganze Zeit dann nach immer so ist, so, ich hab gelitten, ich hab das auch geschafft, jetzt mach du mal. Ja, und dann einfach mal so, Amanda, du hast einer anderen Person den Bauch aufgeschnitten, chill mal dein Leben, dass die andere Person muss sich gerade das Knochenmark selbst aus dem Knochen saugen. Nein, ist eine andere, da kommen wir später zu. Die Amanda ist aber ein schöner Charakter, weil ich finde, das ist durchaus eine Charakterschablone, die Sinn ergibt für mich, mit der ausgestattet wird. Ich finde, Jigsaws Charakter ist hier sehr schön, weil mit Saw 2 ist er ja das erste Mal überhaupt in den Mittelpunkt gerückt. In Saw 1 war er ja quasi keine eigene Figur. Und was dann in Saw 3 mit ihm gemacht wird, dieser Versuch, einen Nachfolger zu etablieren mit Amanda und dass das halt nicht klappt, das finde ich ziemlich, ziemlich cool und das ist, finde ich, eine schöne Idee und dass das halt nicht klappt, zeugt für mich von so einer dann nie wieder existenten Integrität. Auch wenn das ein großes Wort ist für diese Franchise, aber ne, die haben halt gesagt, wir könnten hier halt, also Saw 3 könnte einfach der Film sein, der Amanda als Nachfolger aufbaut, genau, und dann machen wir da weiter.
Und dann machen wir so typisch hier Star Wars Prequels oder wie auch immer die Reise dann weitergeht. Ich meine, Drehbuch kommt ja hier auch wieder von James Wan und Light Vanell. Das heißt, das ist schon so, also vielleicht wahrscheinlich auch historisch betrachtet, deren Abschluss. Vielleicht war das auch deren intendierter Abschluss dieser Reihe, wo sie sich dann auch entfernt haben. James Wan ist ja auch weiterhin ein ganz großer Horrorfilmproduzent und auch Drehbuchschreiber in den folgenden Jahren, Conjuring und Co., ne? Also das ist alles auch auf seinem Mist gewachsen. Der ist ja dem Genre treu geblieben. Aber
also es ist der, du hast völlig recht, es ist der erklärte Abschluss, kann ich sogar dazu vielleicht sagen. Also das ist von denen auch so gesagt und sie hatten eigentlich gesagt, wir wollen es nicht mehr machen, aber einer der drei Produzenten der Saw-Reihe ist kurz danach, nachdem sie quasi gesagt haben, wir machen das nicht, ist verstorben und sie haben das dann quasi als so ein Abschied genommen, so okay, zu ihm zu Ehren machen wir das nochmal, aber dann wollen wir halt auch einen Abschied machen, so und ja, okay, wir legen so 2-3 Szenen rein, wo ihr dann als Studio danach Wege finden könnt, wie ihr daran ansetzen könnt, aber wir schreiben hier diese Reihe halt zu Ende und ich glaube, das ist der Grund. Ich glaube, diese Sentimentalität ist der einzige Grund, wieso sie in diesem Moment die anderen beiden Produzenten davon überzeugen konnten, so hart einen Abschluss zu finden und Amanda und halt Jigsaw im Grunde auch rauszunehmen aus der Story. Weil ich bin mir ganz sicher, wenn diese Sentimentalität nicht da gewesen wäre, dann wäre Saw 3 was sehr, sehr anderes gewesen.
Vielleicht, ja. Das ist jetzt natürlich schwierig, das dann retrospektiv da so reinzubasteln und echte Ereignisse dann auch mit diesem Abschiedsgefühl, was der Film am Ende hin vermittelt, weil es ist ja mal wieder so, es ist ein sehr nihilistischer Ausgang und es gibt auch, wie beim ersten und beim zweiten Film am Ende, diese, oh, what the fuck, what a twist und dann nochmal die Überhöhung und what a twist, oh shit, er hat sie wirklich nochmal alle ausgespielt, ach du Scheiße, I wanna play a game. Und man sich, also es ist nicht ganz so krass und ich glaube auch unerreicht, werdet ihr mit Sicherheit dann auch drauf eingegangen sein, der Twist vom ersten Saw, der war wirklich, da sind Kiefer im Kino zerschellt, weil sie auf den Boden geknallt sind. Aber der dritte, der nimmt halt diese ganzen Fäden auf und ich finde die Figur der Amanda, die habe ich auch sofort wiedererkannt. Das ist Wahnsinn. Ich habe die vielleicht jetzt seit, keine Ahnung, 15 Jahren mich mit dem Saw-Franchise in keinster Weise mehr beschäftigt, außer mal das furchtbare Xbox 360-Spiel zu spielen. Und ich habe sie direkt wiedererkannt. Und also nicht nur, weil ich den Film in der Vergangenheit irgendwann mal gesehen habe, sondern direkt, ich konnte direkt wieder so zuordnen, ah, das ist doch die Drogenbraut aus dem ersten Film, ja, ja, genau. Und dann kam diese Erinnerung, kamen alle so wieder zurück und wie sie dann auch so reetabliert wird als die Person mit der Schweinemaske, die dann auch die anderen entführt hat vom ersten Film und auch die ersten Fallen mit aufgebaut hat und irgendwie eigentlich schon immer angeblich da war, natürlich, immer diese schöne Rückblendenerzählungen, wo man sich das dann so schön reinbasteln kann. Aber ich mag sie als Figur, weil sie halt so, das ist so, du kriegst in dem Film kriegst du diesen ganzen Downfall, dieses, ah, okay, sie ist geläutert, er baut sie auf als absolute Unterstützung und sie scheitert dann aber im Detail und enttäuscht ihn dann eigentlich auch maßlos, aber er hat schon irgendwie damit gerechnet, was eigentlich auch für sich stehend schon schlimm genug ist und spielt sie am Ende auch noch gegen sich selbst aus sozusagen und gegen ihre eigenen Emotionen, was auch ziemlich kalkulierend ist. Der alte Jigsaw, das ist schon ein richtiger Motherfucker, da habt ihr bestimmt schon drüber geredet, ne? Der biegt sich das schon auch manchmal zurecht, so wie er es braucht, aber ja.
Der hat auf jeden Fall Leben durchgespielt, so wie er alles immer ja, im Voraus planen kann. Der weiß immer alles, was jeder so vorhat. Der ist ja garantiert Empath oder so. Der weiß immer, was alle Leute fühlen und dann irgendwie denken. Gott, würde in der heutigen Zeit würde der auch so Videos auf YouTube machen, so Body Language Expert oder so, guckt sich irgendwas an und kann dir genau sagen, was die Leute denken und was sie als nächstes machen werden. Ja, der ist eigentlich so auch so ein bisschen Joseph aus JoJo's Bizarre Adventure.
Ah ja.
Der ist einfach stimmt, so, ja. Next you gotta do this and this. Ich finde es aber eigentlich ganz cool, dass es, also die Twists, die der Film aufbaut. Ich fand das ganz lustig, weil vorhin Heavy Rain einmal kurz fiel.
Ja.
Weil das ist ja, ohne jetzt das Ding spoilern zu wollen, das ist ja eine Handlung, die dich aktiv anlügt, um so einen Twist aufzubauen am Ende, oder beziehungsweise, dass du auf eine falsche Fährte geführt wirst. Und Saw 3, finde ich, macht das eigentlich, also das ist eine Sache, wo ich dann rückblickend gar nicht mehr mit gerechnet hätte bei so einer Filmreihe, bei so einem Filmfranchise, dass es das relativ clever macht, dass du ja ganz am Anfang eben die Krankenschwester eben siehst, mhm, wie sie da mit irgendeinem Typen da rum Eier drum macht oder so, und die Art und Weise, wie hier dann über eine Scheidung oder so gesprochen wird, du denkst eben, ah, okay, das sind die beiden und sie will einfach eine Scheidung von ihrem Mann, mit dem sie da irgendwie gerade rumliegt. Das heißt, du hast nie den kompletten Film im Kopf, dass da irgendwie eine Verbindung, weil ja, es ist so, bei Jeff ist dann, oh, die Frau, aber das wird auch so dargestellt, weil er ist dann mit seiner Tochter alleine gezeigt und oh, du siehst dann die Klamotten auf dem Bett und du hast sofort, so der Film, ohne dich anzulügen, suggeriert er dir eigentlich, dass du, oh, okay, das ist ein Paar und die wollen sich trennen und da ist ein Vater mit seiner Tochter und die Mutter ist wahrscheinlich verstorben, auch durch irgendwie so einen Unfall oder so.
Ja, ja, genau.
Und du kommst dann, als am Ende dann rauskommt und dann so, nein, dann so, die beiden sind zusammen und es wurde am Anfang mit der, quasi der Typ, mit dem sie die Affäre hat, wurde gezeigt und die Scheidung, über die sie sprach, ist die eben mit Jeff gemeint. Das muss ich sagen, das war echt richtig, richtig gut geschrieben. Also ohne dich anzulügen und bringt dich effektiv einfach nur mit der Art und mit so Filmsprache, bringt es dich da drauf, zu denken, ah, so ist die Situation und dann ganz am Ende erfährst du, nee, es kommt doch komplett anders nochmal zusammen. Also das ist so Hut ab, Saw 3, wirklich, habe ich nicht mehr mit gerechnet.
Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, in diesem Staccato am Ende von What a Twist, What a Twist, What a Twist, hat sich's für mich so ein bisschen so, ah, das natürlich auch noch. Natürlich sind die beiden zusammen. Also, wie du schon sagst, rein Film, von der Filmsprache und der reinen Ästhetik, wie du quasi selber aufgrund deiner eigenen, ja, Konklusionskette darauf kommst, dass das das sein muss das sein und dass die beiden Figuren überhaupt nichts miteinander zu tun haben und man da quasi selber schuld dran ist, weil man also einfach falsch gedacht hat. Das ist gut, aber dieses, ja, natürlich sind die jetzt auch noch verheiratet und Mann, jetzt stirbt die Frau auch noch und dann sagt er noch, er ist der Einzige, der weiß, wo die Tochter ist und ist dann auch noch der strahlende Gewinner, weil Jeff natürlich die Jigsaw am Ende auch noch tötet. Und für mich war es dann so etwas zu viel, aber ich muss dazu sagen, ich habe den Twist auch vergessen. Also ich bin da auch blindlings reingerannt und war so, ah, okay, das auch noch. Also es ist nicht so, dass ich mich daran erinnert hätte, ich bin genauso jetzt wieder in diese Fallen getappt, also da das so funktioniert hat und ich genauso wie wahrscheinlich jeder damals bei der Erstsichtung auch da auf die völlig falsche Fährte gelockt wurde, gehe ich da auch mit Björn und sage, ja, handwerklich, ich wurde auch in die Irre geführt. Deswegen eigentlich was sehr Positives. Für mich war es bloß in dem Moment zu viel. Aber wahrscheinlich auch einfach, wie gesagt, meine Meinung hier bitte unter Vorbehalt, ich habe 1 und 2 nicht gesehen und bin so ein bisschen detached und einfach reingeworfen, was auch ganz witzig sein kann, aber natürlich habe ich nicht so dieses große Kanzel im Kopf wie ihr zwei.
Ich würde spezifisch diese Szene benennen halt mit dem verheiratet sein, weil das ist so tolles Writing, finde ich auch, wie Björn das sagt, wo du die Szene im Hotel hast und dann ist sie genervt von ihm. Also es stellt sich halt eigentlich raus, der ist gerade bei ihrer Affäre, der Mann ist ihre Affäre und sie geht halt genervt zu ihrer Arbeit und sie guckt ihn an beim Rausgang, what do you want? Und er sagt, a divorce. Ja. Und dann geht sie halt raus und sorry, aber holy fuck ist das Galaxy Braid, dass das nicht ihr Ehemann ist, der die Divorce will, sondern dass er ihre Affäre ist, der will, dass sie sich von ihrem Mann scheiden lässt und dass das auf so eine Art geschrieben ist, wie es tatsächlich in der Situation Sinn ergibt. Aber es ist, da müsste ich euch zustimmen, das ist so viel besser als für so viele andere Swordfists später, wo sie einfach lügen.
Ja, richtig.
Und wo sie halt einfach sagen, haha, eigentlich spielen wir 1873 und so ein Quatsch. Das mag ich sehr. Ich würde dir aber auch zustimmen, Betty, da drin, dass das halt ein bisschen, also ich glaube, das ist jetzt sehr schwer, mich an mein erstes Viewing zu erinnern. Vor allen Dingen, weil ich da ja noch deutlich jünger war und eh nicht die Media Literacy hatte, die man eigentlich brauchte, um so komplexe Kunst wie Saw zu verstehen. Aber
ein unbeschriebenes Blatt.
Ja, genau. Ich glaube, das ist zu viel am Ende, weil du ja die ganzen Reveals rund um Amanda und Jigsaw heißt, also es war auch dein Spiel, Amanda, und eigentlich habe ich dich getestet. Und ganz kurz vorher kommt halt überhaupt erstmal Jeff da rein und dann erkennt man, oh, Lynn war deine Ehefrau, und das sind so eigentlich losgelöste Storylines, die gleichzeitig mit den schockierenden Wendungen aufwarten. Und ich glaube, es ist sehr natürlich, dass du beim, im Anführungszeichen, erste Mal gucken, es war jetzt ja quasi wieder so ein erstes Mal gucken für dich, wie ich das verstehe, Benny, da kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man dann einfach so also, dass das einfach ein bisschen viel ist.
Ey, das ist sprichwörtlich so, Jigsaw liegt da in diesem Bett. Am Ende, sag mal, wo diese M-Shire-Balladenartigen Twist-Reveals kommen, die nicht so schlecht geschrieben sind wie bei M. Night. Jigsaw liegt im Bett, im Zentrum dieses Sturms an Scheißefäden, die zusammenkommen. Jeff kommt in diesen Raum rein, merkt, oh, meine Frau. Amanda erschießt seine Frau, Jeff erschießt im Effekt Amanda, beide sinken blutend zu Boden.
Ja.
Es hat man ganz böse, könnte man sagen, oh, what you say? Könnte man da sehr gut drunterlegen. Beide sinken blutend zu Boden. Jigsaw, literally.
Jigsaw, haha, genau wie ich das erwartet habe.
Dreht den Kopf nach links zu Amanda, geht mit ihr die ganzen Punkte durch und sagt so, das ist passiert und das ist passiert und dann, das sind deine Fäden. Ich habe auch mit dir ein Spiel gespielt. Sie kriegt ein Flashback. So alles, was er gesagt hat im ganzen Film, waren alles so Dinge, die sie plötzlich auf sich wieder projizieren können, so, oh, er hat mit mir geredet und nicht zu dieser Ärztin, und dann stirbt sie einfach und dann dreht sich Jigsaw nach rechts und spricht mit Jeff und macht dasselbe nochmal, und es ist einfach so, ich stehe mir davor, wie Jeff da so steht und hört sich das alles so an, für ihn macht das alles gar keinen Sinn und er wartet einfach wie so ein NPC und steht neben dem Bett und ist so in so einer Idle-Animation, atmet ganz schwer und sagt, und wartet, bis er dran ist, so, jetzt bin ich dran mit meinem Plot-Reveals, bitte, danke, Herr Chick.
Ja, also es ist schon, genau, du beschreibst es eigentlich schon sehr gut.
Ja.
Aber wenn man halt, das ist ein schöner Film, dann zum zweiten Mal oder zum dritten oder zum fünften oder in meinem Fall im zehnten Mal zu gucken, weil dieses Wissen, was da halt, also bei mir ist das so, habe ich auch schon mal in der frühen Folge gesagt, bei mir ist so Tradition, wenn ich auch irgendwie einen neuen Kumpel oder eine neue Freundin kennenlerne oder sonst irgendwie neue Leute in meinem Leben habe und ich die ein bisschen besser kennenlerne, kommt irgendwo die Frage, hast du eigentlich Saw gesehen? Und wenn ich richtig Glück habe, sagen die, nein. Bist du dumm? Und dann kann ich nämlich sagen, oh, here we go. Ich hab halt wirklich eine Freundin, die überhaupt keine Hollywood-Mainstream-Filme irgendeiner Art guckt. Die guckt halt wirklich nur irgendwie Genre-Filme, Kunstfilme. Ich hab mit der Jigsaw im Kino gesehen und Spiral und hier und jetzt auch dann Saw 9 im Kino.
Seid ihr doch befreundet jetzt, oder?
Ja, wir sind befreundet. Sie hat sich aber, das muss ich so sagen, im Kino während Saw 10, auch da kommen wir dann zu, einmal zu mir umgedreht und so, also so ernst gucken und sich zu mir und gesagt, ich gucke nie wieder so einen dieser Filme mit dir. Aber ist er doch dabei. Also für mich, mir macht halt immer Spaß.
Ja, ja, na klar, natürlich. Das verrückte Leben des Robin S. Man kennt's. Kennen Sie schon Saw?
Und ich glaube, diese Geschichte mit dieser Filmreihe, die, das sorgt immer wieder dafür, dass ich immer wieder Spaß habe, die zu gucken, weil ich immer so viel Freude daran habe, diese entweder sehr guten, sagen wir mal, diese guten wie hier, oder halt diese sehr schlechten Hinweise und Brotkrumen aufzupicken, wie so eine kleine fröhliche Saw-guckende Ente.
Ja, ich meine, du hast ja hier in dem Teil, das war auch nochmal so eine Überraschung, weil ich hatte ja den dritten Teil auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und ich war auch nochmal überrascht, wie interessant und gut gemacht die Fallen tatsächlich waren.
Yes.
Weil ja hier, ja, Benni, du hattest es ja schon gesagt, es ist eben tatsächlich wie das Videospiel, was nachher ein paar Jahre später rauskommen sollte, wo du einen Protagonisten hast, der jetzt selber nicht wirklich, also ja, er muss hier und da eben auch mal ein paar Sachen irgendwie machen, aber er muss sich jetzt nicht irgendwie alle Zehennägel oder so rausreißen und dann damit irgendein Gewicht oder so füllen, weiß ich auch nicht. Sondern er muss anderen Leuten helfen, die in Fallen drin sind und die auch sich wirklich von den üblichen Fallen aus den letzten Teilen unterscheiden. Also gerade ja auch, dass die erste Falle, wo dann einfach eine Frau nackt in einem Raum hängt, der einfach eiskalt ist und wird dann zwischendurch immer wieder mit kaltem Wasser besprüht. Und das ist ja auch nichts, wo es so, oh, dir wird jetzt nichts was zersägt oder Ätz oder so Säure oder sonst was drauf. Aber trotzdem siehst du das und jede Person kann sofort nachvollziehen, wie unfassbar widerlich das sein muss, in dieser Situation zu sein. So, jeder hat schon mal kalt geduscht oder musste dann irgendwie mit kaltem Wasser oder so am ganzen Körper. Und stell dir vor, du bist dann in so einem Eisschrank gefangen und wirst zwischendurch immer wieder mit kaltem Wasser besprüht. Das Einzige, was ich dann nur ein bisschen lächerlich fand, ist, dass sie in den Szenen immer so, okay, ist jetzt nass, das ganze Wasser läuft herunter, okay, ist kalt. Und dann Jeff versucht, die Aufgabe zu erledigen, weil er muss ja, der arme Mann, der muss ja seinen Arm tatsächlich bis zu dem Schlüssel durchstrecken und an diese kalten Stangen gehen, wo er vielleicht seine Haut dann irgendwie mal so ein bisschen abreißen könnte. Und dreht sich nachher wieder um und auf einmal ist sie einfach sofort am ganzen Körper so eine Zentimeter dicke Eisschicht gewachsen.
Oh, das sieht aus, als wäre sie einfach so am ganzen Körper glasiert worden. Ey, das ist schon ein bisschen sehr dumm, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das, was halt gefehlt hat, ist, dass sie dann runterfällt und komplett in tausend Teile zerspringt.
Aber ich glaube, das hätte es wahrscheinlich, dann wäre es schon wieder in diese Richtung gegangen, es ist zu überhöht, zu sehr Science-Fiction. Die kann jetzt nicht zerbröseln wie in so einem Cube-Film. Das funktioniert hier einfach nicht. Wir sind immer noch Saw. Und die ist jetzt einfach tot und ein Eisblock. Mehr wird hier nicht mehr passieren. Ich find's auch geil, wie apathisch Jeff durch all diese Fallen durchgeht. Habt ihr eigentlich euch schon ausgelassen über die Art und Weise, wie diese Filme gefilmt sind? Weil ich habe schon lange natürlich auch nicht mehr einen Film geguckt, der so geschnitten war.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Sag doch mal. Das ist diese wahnsinnige Mischung zwischen unfassbar schnellen Schnitten, die alle aneinander gecuttet sind, die auch ganz viele Winkel in kurzen Abständen zeigen und immer so wackelnde und verzerrte Bilder und dann aber auch ganz dumme Slow-Mos. Und immer in diesem Wechsel. Ich fand das faszinierend, diesen Film nochmal zu gucken, weil das so ein Stilmittel ist, das siehst du heute nicht mehr in modernen Kinofilmen. Ich weiß nicht, ob Saw X mittlerweile das auch wieder aufgreift, ob diese Filmsprache der Saw-Filme immer noch so ist, aber wie sie einfach versuchen, diese Dramatik in diesen Fallen Situationen zu inszenieren und dieses Ringen dieser Figur, weil Jeff kommt ja in jeden dieser Räume rein und sagt so, haha, du wirst sterben für das, was du meinem Sohn angetan hast. Und dann packt ihn halt das Mitleid und er sagt, ja scheiße, dann hole ich jetzt halt den Schlüssel und ist eigentlich alles viel zu langsam und er ist viel zu behäbig, wie er da auch so dumm seine Hand da reinstreckt, um an diesen Schlüssel zu kommen. Das alles dauert viel zu lang. Aber sie suggerieren halt Tempo und Spannung und irgendwie verzerrt und alles ist, wow, du kannst dich so genau hingucken und hier ist mal wieder so ein Bubblitzer und du bist so, meine Fresse, ey.
Hier ist so ein Bubblitzer. Ja, ich dachte tatsächlich, du willst auf die flüssigen Übergänge hinaus, die es ab und zu gibt.
Die auch.
Aber das bleibt natürlich bestehen in jedem der Saw-Filme. Du sagst, du nennst, es ist halt wirklich ein Relikt dieser Filmreihe.
Ja. Ne,
da haben wir tatsächlich bei Saw 1 auch drüber gesprochen, Björn und ich, weil das halt dieses Ding ist, was aus der Not heraus entstanden ist. Wir haben zu wenig Footage, die wir aufgenommen, um einen kompletten Film daraus zu machen, weil wir keine Zeit und kein Geld hatten. Aber ich habe diese ganzen Fotos vom Set. Das heißt, ich kann einfach so Test-Footage vorspulen und die zwischenschneiden mit so Schwarz-Weiß-Fotos, die dann aussehen lassen wie Polizei-Footage, die Fotos, die die Polizisten bei der Ermittlung geschossen haben. Und das ist eine komplette Notlösung, weil ich keine Alternative habe. Und daraus wird dann plötzlich ein definierendes Stilmittel. Das bleibt hier natürlich erhalten, verliert halt sehr seine Seele, weil das halt einfach so ein Abarbeiten dieses Stilmittels ist, anstatt jetzt aus einem begründeten, aus einfach einem guten Grund irgendwie zu nutzen. Darren Lynn Bousman, der Regisseur von Saw 2, 3 und 4, und ich glaube später auch Spiral war es, ne, wo er dann nochmal zurückkommt, oder was, Jigsaw? Ich glaube Spiral dreht er da später nochmal. Der hat halt ein Ding, und das ist, was ist, wenn ich nicht schneide zwischen zwei Szenen,
sondern spule?
Nicht spule, also das macht er auch viel, aber sein ganz persönliches Ding ist, dass er zwei Sets nebeneinander baut und dann einen flüssigen Übergang von der einen in die nächste Szene inszeniert. Das passiert etwa einmal, wenn Lynn, das ist die Krankenschwester, durch eine Tür geht, dann ist sie plötzlich im Krankenhaus und dafür haben sie halt einfach das Set, ich glaube, das ist aus dem Hotel heraus, da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber die Kamera ist halt hinter ihr im Hotel, sie geht durch die Tür, die Kamera folgt ihr und zack ist sie plötzlich im Flur des Krankenhauses. Und das ist halt cool. Das ist eine coole Idee. Es wird leider völlig dann spätestens in Saw 4 überbenutzt und da kommen wir dann bei Saw 4 drauf zu sprechen, weil in Saw 4 ist es auch endgültig so, dass komplett die Form dem Text im Weg steht, weil halt so viele dieser Übergänge getätigt werden, dass du irgendwann nie absolut mehr weißt, sollte das gerade ein Cut sein? Sind diese Räume nebeneinander? Ist das gerade ein Stilmittel oder eine Erzählung? Du weißt es einfach nicht mehr. Das ist in Saw 3, finde ich, noch kein so großes Problem. Da fand ich es noch ziemlich cool, ehrlich gesagt.
Das war immer so eine Überraschung, weil ich weiß noch, wir hatten dann den Film gesehen und das war jedes Mal, wenn so ein Cut kam, so, waren wir alle auf der Couch. Yo, let's go! Oh mein Gott, what the fuck?
Das hat so ein bisschen auch was von Scrubs teilweise, jetzt, wenn man das so retrospektiv einordnet, das ist ganz, ganz wild eigentlich, die Art. Aber das spricht natürlich auch für die Budgets dieser Filme letzten Endes, ne? Aber wie du schon sagst, das ist dann so proportional mit dem ganzen Hype und der Maschinerie und der Fortsetzungskiste dann so aus dem Ruder läuft, das ist sehr spannend. Bin ich sehr gespannt, wenn ihr euch dann bei den zukünftigen Filmen diesbezüglich auslasst. Aber ja, also für meine Sehgewohnheiten
muss
ich
sagen... Wie, bist du bei Saw 4 nicht dabei?
Ich weiß nicht, ob ich nochmal wiederkomme, Robin. Ob ich mir das
ab Saw 5 kannst du dich wieder verabschieden, aber A, wir brauchen einen Moderator für Saw 4-Folge, weil wir haben etabliert heute, dass das nicht funktioniert. B,
sehr gut.
B, wenn du halt, ich finde, das hat sehr etwas, nur Saw 3 und Saw 4 in so eine Rewatch zu gucken, weil du mit Saw 3 quasi so ein... Du hast halt mit Saw 3 so ein Ende eines Anime-Arcs, einer Saw-Saga. Und dann hast du mit Saw 4 halt der Tournament-Arc, der so losgeht. Und wo dann die neuen Writer kommen und halt jonglieren und sich ständig die Bälle auf den Kopf bonken. Und dann kannst du wieder, zum Horizont entschwinden. Ja. Und wir machen halt weiter mit unerträglichen Moderationen. Das geht ja nicht anders.
Das ist so, als ob wir über Dexter Staffel 4 reden würden. Benny kommt einfach dazu und dann ist er für 5 noch dabei und verschwindet danach auch wieder.
Ja, er guckt nur Staffel 4 und 7.
Richtig. Ich komme für die Scheiße und gehe dann aber auch wieder. Welcher ist der Teil, wo der eine am Ende in dem Sarg, in den Boden eingelassen ist? Ist das 4 oder 5? Das ist so ein
Detail. Das ist 5.
Das ist 5, ne?
Ach so, das meinst du. Ich dachte, du redest doch von Dexter und habe sehr tief.
Also, wird da auch einer im Sarg im Boden eingelassen?
Das mit dem Sarg ist in 5. Das ist auch natürlich ein ziemlich cooles Visual. Aber ich find's auch, ich meine, du hast ja in den Teilen auch immer, ne, du kannst, wenn du anfängst mit der kompletten Logik der Leute zu arbeiten, es ist auch immer sehr lustig, darüber irgendwie so einen Spaß zu machen und dann zu sehen, wie Jeff irgendwie an dieser, oh mein Gott, die arme Frau, sie stirbt. Ich komme mit meinem Arm nicht ganz an den Schlüssel dran.
Vor allem,
dass
er sich dann auch so dumm kleben bleibt mit seinem Dusselgesicht. Er hat einfach nur die Kragen von seinem hässlichen Sweater ein bisschen nach oben machen müssen.
Ja, meine wirklich Fresse. So einen dicken Pullover auf. Das ist so.
Bei der zweiten Falle, die ja auch, ich muss auch mal sagen, auch da, das sind so mit die coolsten Visuals. Einfach die, dass der Typ, was ja glaube ich, das war der Richter oder so von dem Vorfall, der ist ja in so einem Silo an den Geil. Boden gekettet. Mhm. Oder halt wirklich ist an dem, ist so am Hals festgeschnürt. Und es werden dann reihenweise so Schweineleichen, aber halt auch so richtig schon versiffte, verrottete Schweineleichen nach und nach da reingekarrt, mhm. in so einen Häcksler reinfallen lassen. Und dann kommt diese braune Schweineleichensuppe und spült immer über diesen Typen drüber. Und es ist auch im, wir hatten ja auch noch mal so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material gesehen, da können wir auch später noch mal drauf eingehen. Aber das ist halt dann wirklich so, wie sie dieses Material filmen und am Set einfach Spaß daran haben, den mhm. Typen so ein bisschen zu quälen. Ja. So, komm, lass noch mal eine Ladung drüber
kippen. Gib ihm noch ein Schwein. Ich muss ganz ehrlich sagen, das geilste Detail an der Szene fand ich, als die Sägeblätter sich anfängen zu drehen, dass im Hintergrund auch noch so ein Schweinequieken mit reingemischt wurde in den Sound der sich drehenden Sägeblätter. Das ist schon, da muss ich sagen, da war jemand am Werk, der hat gedacht, das ist ein geiler Gag, das finden wir richtig gut, audiodesign-technisch. Es sieht auch widerlich aus. Diese Suppe, die da reingemischt gespielt wird. Ich will nicht wissen, was das ist, auch wenn das alles natürlich nur so Props sind, aber das ist bis heute ein sehr widerlicher praktischer Effekt und ich glaube, es war auch beim Dreh echt unangenehm, was auch immer die für eine Teersuppe da reinkippen.
Aber auch da ist ja Jeff wieder so und dann so, oh, was ist die Aufgabe, die ich machen muss? Ich muss Stofftier
verbrennen.
von meiner toten Tochter muss ich verbrennen. Das ist so, Menschenleben retten, Stofftier verbrennen, ich weiß nicht, ich muss erstmal 5 Minuten hier stehen bleiben.
Ich habe mich den ganzen Film über gefragt, wie Björn die Motivation unserer Hauptfigur Jeff findet, weil du kannst es ja überhaupt nicht nachvollziehen. Ah, er ist traurig, weil sein Sohn tot ist, lol. Das muss ja du beim Gucken dieses Films sein, oder?
Ja, es ist, also ich hab da natürlich jetzt wenig Mitleid oder so in der Situation, aber ich finde es einfach nur so diese Gegenüberstellung von dem Stofftier und halt einem Menschenleben, wo er dann so, und es ist ja nicht, dass er in der Szene irgendwie, oh ja, okay, der Richter hatte ja sich dafür entschieden, dass der quasi der Mörder freikommt. Und es ist jetzt nicht so, dass er davor steht und denkt, oh ja, mein moralisches Dilemma, verzeih ich ihm jetzt und mach das irgendwie oder nicht, sondern der steht halt wirklich so davor, als würde er diese Situation gerade gar nicht richtig verstehen oder wahrnehmen oder so ausblenden. Also der ist so, das ist wirklich so, so ein neurodiverser Moment, den er da in dem Moment hat, blendet einfach den Rest aus und so, nein, mein Stofftier, ich kann doch nicht ohne das Stofftier und schafft's dann aber noch ganz rechtzeitig. Eine der wenigen Momente, wo es ja wirklich innerhalb der Serie jemand schafft, aus einer Falle rauszukommen.
Stimmt, ja.
Hält dann auch nicht lange an, weil Jeff dann in der nächsten Falle direkt wieder die großartige Entscheidung tätigt, diesen Mann aus Versehen abzuschießen. Mit auch der, du guckst dir diese Falle an, so er muss einen Stift aus einem Glaskasten rausziehen und am anderen Ende ist eine Shotgun drin.
Ja.
Aber du kannst dich ja problemlos mit dem Arm da reingreifen und dann einfach nach rechts zur Seite lehnen.
Ja, macht er ja auch.
Aber sie stehen da so beide davor erstmal so, was sollen wir tun? Wie soll das, oh mein Gott, was soll denn da irgendwie gemacht werden? Und dann steht der andere Geier auch dahinter und checkt das irgendwie nicht, dass Jeff da an dieser Schrotflinte, so, wo solltest du, den einen Punkt, wo du in diesem Raum nicht stehen solltest, ist im Schusswinkel von dieser Waffe und dann stellt er sich dahin.
Escape Room Freaks hassen diesen Trick. Aber ja.
Ja, es ist halt so Looney Tunes Geschisse in dem Moment.
Wirklich, ein bisschen. Es ist auch sogar so geframed. Also du siehst wirklich, wie er in diesem Kasten drin ist, die Hand da reinstrickt und dann wird dann etabliert, dass der andere irgendwie im Hintergrund da am Rumwerken ist und dann fängt die Kamera das auch so ein und du weißt genau, der zieht den Schlüssel jetzt heraus und dann kriegt der andere die Schrotladung in die Fresse. Und genau das passiert. Das ist einfach Vollgas Comedy Timing. Du bist nicht überrascht, sondern einfach nur so, ja, natürlich musste das jetzt passieren. Dann halten sie noch totale drauf auf den explodierten Kopf, wie er so am Boden sickert und du bist so super. Vor allem Jeff ist auch, der ist so ein Wichser. Ich meine, an dem Punkt sind wir ja schon bei der dritten Falle, dem dritten Typen, der da helfen könnte, der ja dann der tatsächliche Unfallfahrer ist. Also der Mann, den er die ganze Zeit tot sehen wollte, vor dem steht er jetzt, wirkt aber auch beim ersten Mal in den Raum reinkommen, wirkt so, als würde er ihn nicht erkennen. Von allen Leuten erkennt er ihn überhaupt nicht, was auch schon absurd war für mich. Und er lässt sich auch so viel Zeit und der eine Arm wird schon getwistet und bricht auseinander, unten ist schon das Sheenblind gesplittert und Jeff lässt sich so viel Zeit, dass schon sämtliche Extremitäten einfach schon im Arsch sind, bis er mal diesen Schlüssel da raus hat. Was hätte denn noch passieren sollen? Also, er holt den Schlüssel dann auch, aber das ist komplett sinnlos, die Nummer. Und der andere kriegt noch die Schrotladung ins Gesicht, einfach nur um die Figur wieder rauszunehmen, weil sie gemerkt haben, oh Scheiße, wenn er die ganze Zeit mit dem Richter rumläuft, ich glaube, dann trifft er zu kluge Entscheidungen. Also, die letzte Falle ist auch...
Dann hätte Jigsaw noch so ein Extra-Tape gehabt, so noch einen Extra-Twist, so. Und du, Richter, du hast letztens mal einen Joint geraucht und so wirst du nun auch sterben müssen. Ich überlege die ganze Zeit, weil was ihr berichtet absolut stimmt, ich trotzdem die Fallen als eine der großen Stärken dieses Filmes empfinde und auch als eine der besten der ganzen Reihe, also die, insgesamt alle Fallen von Saw 3. Ich finde, in dem Punkt ist Saw 3 eine der besten Filme der Reihe. Aber das, was sie sagt, stimmt. Und ich glaube, weil ich die Fallen quasi einfach, ich habe da im Kopf nur das, was mit den Opfern passiert, nicht was Jeff machen muss. Ich finde, wenn man sich das anguckt, halt diese Schweinesülze-Falle, unfassbar geil, basiert quasi auch mal nicht auf Knochenbrechen und Blut und sonst irgendwas, sondern ist einfach ein ultra abartiges Visual, was auch so viel weiter geht, als es gehen müsste, dank dieser Schweine, die dann aber auch verschimmelt sein müssen, damit der nicht saubere Würmer Igitti geht. Wenn es nur die Schweine gewesen wären, hätte er das ja einfach austrinken können. Und dann gibt's diese Eisfalle, und das ist auch einfach, das ist halt so relatable. Ich habe auch schon mal geduscht.
Mir war auch schon mal kalt.
Ja, genau, da war einmal das Fenster angekippt und da war irgendwie 15 Grad draußen. Das ist super scheiße. Das Durchzug, das kennen wir alle. Dann diese Falle, in der halt alle Extremitäten dem einer nach dem anderen langsam gebrochen werden. Das sind ja Knochenbrüche, so. Man bricht's ihm einfach. Das heißt, das ist auch nicht so absurd, wie es später wird. Natürlich ist die Situation und wie es mit ihm gemacht wird absurd, aber trotzdem finde ich, ist das etwas, was man viel mehr spürt als spätere Fallen. Und das sind alles unglaublich coole Ideen und einzigartige Ideen. Sie haben halt, finde ich, nur bei der Schweinefalle geschafft, ein bisschen clever Jeff reinzubringen. Weil ich finde, das ist so schön klar. Hier ist ein Knopf, den musst du drücken, damit das Spielzeug deines Sohnes verbrannt wird. That's it. Das kann er machen oder nicht machen, oder gibt's kein Dazwischending. Das ist ja genau das Problem mit der Schrotflinte. Ja, wenn das ist keine A-B-Choice, wie es eigentlich das sein sollte, sondern du hast so Zwischengrad. Okay, was ist, wenn ich die so rausfingere und daneben mich schießt? Sollte das passieren können? Ich glaube nicht. Was ist, wenn dann der Richter erschossen wird? Was wäre jetzt, wenn der Richter nicht erschossen werden würde? Dann hätte die Schrotflinte, glaube ich, nämlich auch den Mann im dem Folter-Rack nochmal zusätzlich getroffen und wären dem gerade zwei Arme gebrochen und beide Beine gebrochen und wird er dann noch ins Abdomen mit einer Schrotflinte geschossen. Ist auch so, holy, um mal Northern Lion zu zitieren, das habe ich heute in diesem Podcast noch nicht gemacht. Ich finde, all diese Fallen sind ultra kreativ, aber auch schmerzhaft, aber nicht immer brutal, einfach nur. Und wenn sie brutal sind, sind sie extrem brutal. Und das finde ich voll gut. Das hat dieser Film toll gemacht, wie ich finde.
Ja, gehe ich komplett mit. Also, weil die halt, du hast eigentlich schon gesagt, die sind nachvollziehbar. Ne? Das, was ich vorhin gesagt habe, wäre aber auch mal kalt. So, das sind so Dinge, du kannst dich da direkt hineinversetzen, wenn du ein bisschen empathiebegabt bist oder schon mal gefroren hast. Und auch das mit diesem Arm verdrehen, das kennt man ja vielleicht noch so aus, keine Ahnung, Schulhof, Raufereien. Jeder hat schon mal einen Arm verdreht bekommen. Das ist einfach ein sehr unangenehmes Feeling. Das hat hier nochmal auf so einem ganz anderen Level, aber... Das ist ja das, wie ich sagte, man guckt das genau deswegen. Ist das Kinopublikum zur damaligen Zeit ist da reingerannt, weil man wollte die geilen neuen Fallen sehen. Weil es ist ja auch irgendwo kreativ gewesen und die haben sich da wirklich ausgetobt. Deswegen, ich verstehe den Punkt und kann das auch vollkommen sehen, dass wir natürlich mit Jeff jemanden haben, der das komplett lethargisch und manchmal auch völlig emotionsgestört löst.
Ich glaube, das ist das Schauspiel. Ich glaube, das ist weniger der Charakter und mehr der Schauspieler, der nicht so toll ist. Also ich glaube, die Emotion, die er in mir ausgelöst hat, ist, als er einmal vorm Spiegel und spuckt den Spiegel an oder so. und ich finde das. Ja, da habe ich gedacht, so, das ist crazy, spuck doch nicht. Aber also der ist ja nur, den ganzen Film lang, nur ein Arschloch. Er ist ja nie was anderes als ein Arschloch. Richtig. Zwischendurch, um ihm mal ein bisschen Charakter zu geben, zeigen sie halt nochmal, wie ein Arschloch zu seiner vierjährigen Tochter ist. Und du denkst dir halt so, ja, okay, auf seiner Seite bin ich jetzt nicht unbedingt. Und was dann, wenn dann zusätzlich noch der Schauspieler sehr eintönig seine Wut darstellt, einfach nur durch Lethargie in diesen Fallen immer und durch also du weißt nicht, ist Lethargie, ist es Verwirrung und ich glaube, es soll einfach Wut sein. Das ist dann nicht so überzeugend. Deswegen, ich finde, Jeff ist auch einer der schwächsten Parts an diesem ganzen Film. Ich finde, seine Ehefrau ist eine deutlich bessere Schauspielerin. Ich weiß nicht, ob Amanda eine bessere Schauspielerin ist, also die Darstellerin von Amanda, aber ich finde, sie ist auf jeden Fall eine unterhaltsamere Schauspielerin. Mhm. Und das Gleiche gilt natürlich sowieso auch für Jigsaw.
Das stimmt.
Ja, ich meine, Tobin Bell ist ja sowieso, also dass sie sich den damals so reingelackt haben, ist wirklich, da haben sie echt Glück gehabt, auch für die zukünftigen Projekte. Ich weiß nicht, ob der Schauspieler, keine Ahnung, vielleicht haben sie das irgendwo anders auf der anderen Hälfte vom Erdball irgendwie gedreht und er hatte einfach Jetlag an den ganzen Tag und war immer noch so ein bisschen, keine Ahnung, jede Nacht davor noch mit den ganzen Leuten vom Dreh gesoffen oder so. Mhm. Das, keine Ahnung, was da irgendwie passiert ist. Aber ja, die Performance ist jetzt nicht die stärkste und ich glaube, deswegen habe ich mich auch an so viele Sachen, die ihn involvieren, nicht erinnert, weil das, wo ich mich immer dran erinnert habe beim Film, das waren so die Visuals der Fallen. Das war so, vor allem dann bei der dritten Falle, wie dieser Autofahrer dann in den in diesem Gerät drin hängt und dann werden die kompletten Gliedmaßen nach und nach dann eben umgedreht, bis sie brechen. Das ist einfach etwas, das bleibt dir im Kopf hängen. Natürlich genauso auch dann immer Jigsaw auf dem Operationstisch. Das ist ja auch nochmal eine Komponente vom Film. So, wann zeigt ein Film schon mal seinen Antagonisten in so einem Zustand? Stimmt. Also das war ja schon direkt bei Saw 2, das ist ja auch nichts, was irgendwie plötzlich kam, sondern der erste fängt schon an, okay, du hast hier eine Person, die eben krebskrank ist und zwar eben tödlichem Level, dass es da eben keine Aussicht mehr auf Heilung irgendwie gibt. Und im zweiten Teil sitzt er schon die ganze Zeit da und hat Probleme überhaupt nur irgendwie auch mit der Atmung und sonst was muss da hinterherkommen. Und jetzt beim dritten Teil liegt der dann eben auf dem Operationstisch die ganze Zeit, hat 2-3 Momente, wo er zwischendurch dann eben fast stirbt. Ihm muss die Hirnplatte zwischendurch nochmal aufgeschnitten werden, was auch super cool aussieht. Also bis auf die Tatsache, dass sie dann der Puppe oder sonst was ein bisschen zu viel Haare gegeben haben.
Das ist Björn einmal aufgefallen. Das ist mir beim 10-mal angucken nicht aufgefallen, aber ja, wenn du Jigsaw von hinten siehst, hat er immer deutlich mehr Haare als von vorne, weil einfach seine Kopfpuppe aus irgendeinem Grund zu viele Haare draufgesteckt bekommen hat im Vergleich. Aber das finde ich auch, weil das ist auch wieder so ein bisschen zum Punkt, den ich vorher versucht habe zu machen, eine andere Art wieder von Gewalt oder von Brutalität. Ne? Ja, ja. Du hast zusätzlich zu den beiden Arten der Fallen, hast du hier dann noch dieses extrem klinische Operieren an dem Körper. Und tatsächlich, also ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich das auch verändert hat. Sowas war dann auch früher mal geschnitten, obwohl ich weiß jetzt nicht, ob die Szene konkret geschnitten war. Bei Schnittberichten muss ich da nochmal reingucken. Allerdings war ich vor ein paar Wochen in der Heimat, doch ich sehe es gerade, es ist geschnitten, ich habe die Bilder und wesentliche Teile dieser Operation sind hier rausgeschnitten worden in der deutschen Version. Und vor ein paar Wochen war ich in der Heimat, hab Tatort geguckt bei meinen Eltern und da gab's ohne Witz exakt diese Szene. Es gab genau diese Szene dort.
Mit den Kopf reinbohren?
In dem Kopf, den Kopf aufmachen, an das Hirn ran, raus, die Schädelplatte reinnehmen und nur da macht das dann, wie heißt der, Johann Lafers Richter? Ich weiß nicht, wie der heißt. Irgend so ein Typ halt. Irgend so ein Deutschland Schauspieler-Typ, den meine Mama mag. Der hat das halt gemacht. Und dann sagt er irgendwie deutsche Witze, sagt Kruzifix und dann sind alle irgendwie begeistert.
Und alle lachen.
Und das finde ich halt crazy, wie sich das verändert hat. Wie dann 20 Jahre später du das einfach 20:15 irgendwie im ARD oder im ZDF zeigen kannst. Und damals war das crazy.
Aber das eine ist ja eine Operation, um ein Menschenleben zu retten. Und hier ist es ein Teil eines Schundfilms, Herr Schweiger.
Aber, naja, also ist es nicht unwahr, aber ich finde Schundfilm.
Das habe ich jetzt nur überspitzt gesagt. Boah, nimm das doch nicht gleich so persönlich.
Ist doch ein bisschen zu viel.
Ich fand das war ein sehr schöner Gag, den du mir jetzt kaputt geredet hast.
Redaktionell kann ich das nicht unterschreiben.
Wir müssen den Inhalt dieser Sendung jetzt redaktionell regulieren und strangulieren, auch wenn wir hier so weitermachen. Nein, aber
Leute, ich muss aufpassen. Ich habe es euch schon vorher erzählt. Mir wurde die Akkreditierung von der Gamescom versagt. Ich muss mein journalistisches Profil schärfen. Und wenn wir solchen Quatsch hier erzählen und ich dabei sitze,
wenn die das mitbekommen, die auch alle im Gremium, sowohl bei euch als auch bei uns, den Premium-Feed abonniert haben, wenn die das hören, dann ist so, oh, wir wollten gerade den Stempel draufgeben, den Herrn Schweiger, jetzt wird aber wieder raus.
Er hat zu Saw 3 Schundfilm nicht gesagt, aber er hat auch nicht widersprochen.
Hat er auch nicht gemeint, Ach, was ja. Diese Journalist.
Unglaublich. Also, wir haben jetzt schon, glaube ich, die wichtigsten Punkte sind wir jetzt ja durchgegangen. Ich finde der Twist ist cool. Ich finde die Trap ist cool. Ich finde aber auch, wenn wir mal das unabhängig vom Plot kurz angucken, vom Twist angucken, ist der Plot echt ziemlich cool. Weil wir haben bisher noch so ein bisschen das erste Filmdrittel so ein bisschen ausgeklammert, wo du ja erstmal dahin kommen musst, wo wir dann im Endeffekt dann unsere Videospiellevel ja haben, wo wir dann in dem Warenhaus oder wie auch immer man das nennt, wo sie da sind, diese alte Schlachtfabrik, Schlachterei, sind. Dann sind wir ja auch erstmal bei so früheren Fällen und dann haben wir eine Detektivin aus dem zweiten Teil, die noch entführt wird.
Die richtig asozial gekillt wird.
Genau, die ja einfach erst glaubt, sie ist in einer Jigsaw-Falle und die dafür eine, auch wieder eine extrem coole Falle, völlig overengineert, aber eine super coole Falle, wo sie eine Aufgabe bekommt, die sie lösen muss und sie löst diese Aufgabe, aka sie ätzt ihre Hand in einem Säureglas weg und stellt dann fest, oh, ich kann jetzt mit dem Schlüssel gar nichts mehr machen, den ich hier habe und ich kann hier gar nicht entkommen, und dann wird sie trotzdem getötet. Und ich finde, das ist seltsam subtiles Storytelling, weil ich fand das beim Gucken selbst nie so mega deutlich, dass dann diese Fallen einfach nicht lösbar sind, weil du halt bei den eigentlichen Fallen ja auch, du hast im Grunde das gleiche Problem bei dieser Torture-Rack-Falle, wo eben die Gliedmaßen umgedreht werden, da ist es auch so, dass Jeff dann schließlich den Schlüssel hat, aber den Schlüssel nicht rechtzeitig drehen kann und deswegen er trotzdem stirbt. Und auf den ersten Blick ist das sehr ähnlich zu dem, was der Polizist am Anfang passiert, nämlich, dass sie den Schlüssel hat, aber den nicht gedreht bekommt, am Ende war das halt einfach, die Zeit war einfach aus und am Anfang, als er Polizistin war das aber, ja, der Schlüssel funktioniert hier gar nicht, weil die Falle von Amanda kommt, weil sie die Fallen so baut, dass sie nicht gelöst werden können. Und ich finde, das ist so eine schöne Idee, dass wir bereits im dritten Teil das ganze Mantra, das ganze Prinzip, das Kernprinzip des Filmes aushebeln und damit wiederum spielen, das finde ich ist eine echt coole Idee.
Vor allem, das wird ja eigentlich schon relativ eindringlich geforeshadowed, relativ am Anfang, wo diese allererste Falle überhaupt, die unabhängig von den beiden Erzählungssträngen, die hier zusammenlaufen, passiert, was ja wahrscheinlich dann auch eine Amanda-Falle ist mit dem Typen, der diese ganzen Ringe im Körper hat, was ja auch immer im Promomaterial, ne, der auch den Ring durch die Unterlippe hat, nicht, also wie so ein bisschen krasseres Piercing. When Piercing goes wrong. Der muss sich die Dinge eben rausreißen und sie dann eben auch sagt, so die Polizistin, nachdem die dann den Tatort eben entsprechend sichten, wo dann auch schon der eine Bulle etabliert wird, der dann später, glaube ich, in Saw 4 und 5 relevant wird, der da schon shady ist.
In Saw
4
und 5 und 6 und 7
und
8.
Der da schon
8.
shady ist, wie sie das geschafft haben. Ob der wirklich so ein geplantes Plot-Detail war, weiß ich nicht, oder einfach nur einen Schauspieler hatten, der einfach nur schon shady guckt, wo du denkst, der hat doch Dreck am Stecken. Auf jeden Fall, die Polizistin sagt ja schon, wie seid ihr hier reingekommen? Ja, wir haben halt uns hier die Tür aufgeschweißt und Moment, aber seht ihr es nicht? Wie seid ihr hier reingekommen? Ja, wieso das denn? Ja, ihr musstet die Tür mit dem Schweißgerät aufmachen. Es gab trotz dem Lösen der Falle keine Möglichkeit, für diesen Menschen zu entkommen. Das ist untypisch. Der Film sagt uns das innerhalb der ersten 5 Minuten und man vergisst das dann einfach wieder. Und am Ende wird das halt jetzt dieser große Reveal und dieser große Fall von Amanda als Jigsaws Zögling entsprechend inszeniert und auch herangezogen als aktive Beispiele, wo sie ihn halt eigentlich immer wieder enttäuscht und entlarvt wird, dass sie halt eine Mörderin ist und Jigsaw auch sagt, ich finde Mörder richtig scheiße.
Ja, das ist gar nicht sein Ding.
Das ist gar nicht sein Ding. Nein,
findet er richtig kacke.
Ich bringe keine Leute um, ich helfe ihnen.
Ja, genau. Damit sie das Licht sehen. Habt ihr darüber schon gesprochen, dass es auch so ein bisschen Kult-Behavior ist? So diese, kann man die Seite von Jigsaw wirklich einnehmen oder jeder Mensch, der rational 2 Gehirnzellen hat und weiter als 3 Meter denken kann, muss zu dem Schluss kommen, er ist schon absolut irre.
Ich liebe ja auch, du hast ja auch einmal die Szene, wo er irgendwie glaubt, dass jemand was klaut oder so sieht, wie er wie irgendjemand in einem Krankenhaus was stiehlt. Und dann so schon sich ausdenkt, oh, wie könnte ich ihn da in irgendeine Falle oder so locken? Und dann legt der Typ das wieder zurück und ist so, ah, okay, alles klar. Und das ist so, du darfst einfach nicht in seiner Nähe irgendwas Falsches machen. Ansonsten könntest du...
Oder rauchen. Das ist in Saw 6. In Saw 6 ist jemand, der raucht. Der Hausmeister, der raucht und deswegen ist er in der Falle, in der seine Lungen... Ja, der ist in einer Falle, in der er möglichst lange die Luft anhalten muss und in Wettbewerb mit einer anderen Person steht. Und er raucht.
War das die Zeit, das, wo die großen Rauchverbote rumgegangen und plötzlich Rauchen auch uncool war, auch in Hollywood? Kann man das
da ja, ich meine, bei Amanda war es ja auch der Drogenkonsum dann. Also das ja, ist ja auch so.
Ja gut, aber das ist ja, da muss ich jetzt mal sagen, das ist ja wieder in Anführungszeichen mehr relatable, weil wenn du das ist ja so dem allgemeinen Leumund entsprechend, Drogen sind schlecht, wenn du jemand davon zu bringst, keine Drogen mehr zu nehmen, ist das gut. Weißt du, der Zweck heiligt ja hier die Mittel bei ihm immer. Das ist ja der
Ja, du hast ja so ein bisschen immer die Perspektive, die an einem, dass du dein Leben nicht wertschätzt und damit dein Leben wegwirfst. Theoretisch kannst du das dann auch bei einem Raucher sagen, maybe. Ich weiß nicht, kommt drauf an, wie viel der irgendwie raucht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich stelle mir einfach nur vor, wie er dann irgendwie anfängt, weißt du, dann er geht so richtiges Boomer-Mindset und holt auf einmal irgendwelche Millennials da rein, die so, oh, du hast in deinen 20ern aber nicht viel gearbeitet. Ich habe gesehen, du warst den ganzen Tag nur online, nur in deiner Guna Cave, die ganze Zeit einfach nur, genau, du hast nur Achievements freigeschaltet und dir einen runtergeholt. So, und jetzt musst du halt hier in der Falle sitzen.
Ja, ich finde es schön, dass du den Podcast genauso beschreibst. Danke, Björn. Das musstest du uns beiden jetzt nicht so unter die Nase rein.
Ich muss unbedingt noch was erwähnen, nämlich, dass ich erst bei Björn festgestellt habe, und das ist eine Überraschung, die ich gar nicht wirklich hoch genug hängen kann.
Wie es ist, mit einem Psychopathen zu reden, ja.
Nee, das weiß ich ja schon länger, dass wir eine längere Fassung von Saw 3 geguckt haben, als ich wusste, dass sie existiert. Es ist nämlich ich habe von allen Saw-Filmen hier die Unrated-Fassung einfach. Und normalerweise ist eine Unrated-Fassung die finale Fassung. Also nicht immer, aber normalerweise ist das so, hast du alles drin. Bei Saw 4 war es aber so, und das war mir nicht bewusst, dass nach der Unrated-Fassung von Saw 3 zum Release von, ich glaube, es war dann Saw 4, noch ein Director's Cut erschien. Und diesen Director's Cut, den haben Björn und ich dann halt auch geguckt, wo zwei neue Szenen im Kern drin sind. Okay. Das Ende ist auch ein bisschen neu, aber es sind zwei neue Szenen drin. Es sind zwei Szenen, das sind einfach geschnittene Szenen. Die sind, glaube ich, bei der anderen Version einfach unter den geschnittenen Szenen mit dabei. Das weiß ich jetzt nicht sicher, aber würde ich vermuten. Und die sind halt hier extremst offensichtlich, extremst so nonchalant einfach wieder in den Film hineingeschnitten worden. Und eine dieser Szenen ist einfach eine Kampfszene zwischen Jill und Amanda. Da gibt's einfach eine Szene, in der Jill versucht zu entkommen. Und die heißt doch Jill, die Krankenschwester, oder?
Was nicht Lynn eben?
Lynn, Entschuldigung. Lynn. Ja. Es schien mir nicht richtig. Ja, Lynn versucht zu entkommen. Und fing halt an so einer Tür rum, aber dann kommt Amanda und dann haben die einfach einen Kampf. Dann kämpfen die einfach so und stechen sich und kämpfen, und es ist ein ziemlich ausführliches Ding. Und es endet dann sogar damit, dass Lynn diesen Kampf gewinnt und ihr ein Messer an den Hals hält.
Ach, krass.
Und die ganze Dynamik dieser beiden Figuren sich eigentlich komplett verändert. Und dann sagt sie ihr, gib mir halt den Schlüssel, also Amanda hat so einen Schlüssel, Halsband um.
Der ist komplett nicht relevant.
Nee, und Lynn sagt, gib mir den Schlüssel, und dann nimmt der Schlüssel, aber der passt auch nicht. Also, weil sie will sich damit ihr Halsband wegmachen, das explodiert und sie tötet, und dann passt der Schlüssel nicht. Und dann sagt sie einfach, Mist, und geht's. Und geht wieder zurück. Und dann gibt's halt einen harten Cut einfach zu einer normalen Szene aus Saw 3, wo halt Lynn wieder sich um Jigsaw kümmert und dann Amanda ins Bild reinkommt und sagt so, hey, na, was geht bei euch so?
Hey, na?
Ja, und das ist so, hey, ihr habt gerade zum Tode gekämpft, eure ganze Dynamik ist eigentlich, das ist insane, wie das einfach nachträglich eingefügt wurde. Und ich habe auch nochmal gegoogelt bei Schnittberichten, und tatsächlich ist das etwas, was von Darren Lynn Bousman ausgeht. Es ist kein erlogener Director's Cut, sondern es ist ein Director's Cut. Das ist das eine. Das ist schon eine insane Szene, einfach weil die so komplett losgelöst vom Rest ist.
Die killt ja alles. Die killt die ganze Dynamik, wie du sagst. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Was hältst du davon, lieber Benny, wenn ich dir sage, dass es in der anderen Szene echte Geister gibt?
Was? Wer kommt als Force Geist zurück? Wer?
In der anderen Szene gibt's halt ein Flashback zu Amanda, wie sie sich um Jigsaw kümmert, nachdem der schon so sehr krank wurde, in dem Bett liegt. Und du hast halt die Amanda im krassesten Final Fantasy VII Emo-Look.
Geil, mit den etwas längeren Haaren. die so ein bisschen zerzaust sind.
Da hat sie noch kürzere Haare. Ah, ja, okay, hat sie noch cool. kürzere Haare ja, als ja, sonst ja. und so ein rotes Outfit an, so ein asymmetrisches, wo ihr eine Schulter frei liegt und ein Gürtel hat sie. Also es sollen, also man könnte es als Choker bezeichnen, wenn man lieb ist, aber eigentlich ist es einfach ein Gürtel um den Hals. Es ist
es waren die 2000er.
Es ist ja, genau, es waren die 2000er. Und sie hat eine Jogginghose an, wo, glaube ich, eine rote Flamme drauf war. Ist egal. Sie ist da und kümmert sich halt um Jigsaw. Und sie hört dann was. Oh, hier ist irgendwas ist hier in unserem geheimen Versteck. Und dann guckt sie, was da ist. Und dann steht da einfach der Geist von Adam. Dann steht da What? Einfach der Geist von Adam. So, und dann geht er weg. Und am Ende ist so, oh Gott.
Das soll wahrscheinlich so
der Geist von Adam. Und Jigsaw ist halt, du bist wirklich eine silly goose. War gar nicht der Geist von Adam. Und dann ist die Szene vorbei.
You silly goose.
Diese Seherfahrung war einfach so viel besser. Weil du musst dir ja vorstellen, Robin hat ja schon gesagt, oh, ich habe den Film 10-mal gesehen. Ich kenne das alles auswendig. Ja. Und dann sitzt der neben mir und ist auf einmal so, was ist das? Ich glaube, ich habe die Szene noch. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist komplett neu. Was ist da los? Und ist so vollkommen am Ausrasten. Das ist so wie so ein Historiker, der zum ersten Mal irgendwie. Ja, genau. Oh, die Seiten, die haben vorher zusammengeklebt. Hier steht noch was komplett anderes.
Ja. Genau, das Gefühl war es auch. Ich hätte nie erwartet, im Jahr 2024 noch neue Saw 3-Footages zu sehen. Und erst recht hätte ich nicht erwartet, Bilder von Spoopy Ghost Adam zu sehen. Das ist Wahnsinn, dass sie dafür eine neue Fassung rausgebracht haben. Also ist kein Wahnsinn, weil sie haben es natürlich gemacht, weil sie nochmal abkassieren konnten. Aber es ist schon ziemlich, ziemlich crazy. Die Schnittberichte-Version übrigens von diesem, also Schnittberichte.com, wo sie darüber berichten, die behaupten, dass nur in dieser Fassung das Ende drin sei, in dem man von der eingesperrten Tochter von Jeff erfährt. Aber das habe ich eigentlich nicht zur Erinnerung, weil die Szene hast du doch auch gesehen, Benni, oder?
Die
habe ich auch gesehen,
ja. Also jetzt kurz, der Reveal scheinbar jetzt für mich im Rahmen dieses Podcasts war, ich habe quasi die normale Fassung gesehen, die normale, ungeschnittene Version, ohne eure Zusatzszenen rund um Force Guys, Adam und so. Aber ja, Jigsaw sagt das am Ende. Jigsaw sagt am Ende, wenn du mich, also jetzt, wo du mich umgebracht hast, holt er ja auch dieses Tape, was er die ganze Zeit in der Hand hat, raus und klickt da drauf so, haha, jetzt gibt's hier nochmal die Erklärung, weil du mich umgebracht hast, du Trottel, wirst du nie erfahren, in welchem fast bald luftleeren Raum deine Tochter ist. Edgy Badge. Und dann wird halt so ein Zoom durch so ein Schlüsselloch auf die Tochter, die irgendwo am Ende der Welt sitzt, gemacht. Wahrscheinlich auch in dieser Facility, aber ja, man erfährt das auch nicht. Also, das kommt doch nicht raus. Es gibt keine Auflösung in dem Film. Man weiß einfach nur, dass am Ende ja eigentlich alle sterben, die Jeff lieb sind, inklusive wird er seine Tochter auf dem Gewissen haben, die irgendwo in einem Raum sitzt, wo bald die
Luft. Was hat eigentlich seine Tochter angestellt? Hat die irgendwie nicht aufgegessen oder hat Widerworte gegeben?
Nee, die hat einfach
und deswegen musste.
Das ist, also ich finde, das ist das Allerbeste an der ganzen Jigsaw-Sache, dass diese ganze Logik hinter seinem ganzen Ding überhaupt nicht funktioniert. Und zwar seit der allerersten Sache, die wir eigentlich, haben wir nicht das allererste gesagt, aber eine der ersten Sachen, weil es beginnt ja mit der Amanda-Sache, wie sie einem anderen betäubten Mann den Bauch aufschneidet. Okay, wie hat der betäubte Mann sich retten können? Hätte er einfach weniger doll betäubt sein sollen oder was war seine Aufgabe? Und das gilt hier auch genau, wie du sagst, Björn, für halt die Tochter, die halt einfach, ich habe deine Tochter in einen Raum gesperrt. Fuck you.
Das ist wahrscheinlich der Typ konnte einfach nicht aufhören, damit Schlüssel zu essen.
Das war sein großes Problem und jetzt muss er dafür sterben.
Maybe, ja, vielleicht ist es das. Du hast letztens bei McDonald's gegessen, das ist extrem ungesund. Was ist, wenn du Metall essen würdest?
Ja. Er hat immer noch mehr Nährstoffe, würden jetzt einige Boomer sagen. Aber ja. Schön. Ich find's schön, dass ihr hier mit der nötigen Seriosität an die ganze Sache rangeht. Waren die ersten beiden Folgen auch so bestimmt, ne? Hab ich auch garantiert gehört.
Nee, die waren voll, das.
Die waren voll trocken, da haben wir einfach noch Wikipedia abgelesen, es war sehr langweilig.
Da haben wir auch gedacht, Robin wäre noch für die Gamescom akkreditiert.
Höhenflug Robin war da noch, ja, man kennt's.
Absolut. Das ist, das würde ich mir für Saw 4 vornehmen. Sollte Benni, solltest du nicht da sein, dann müssten wir wieder zum Wikipedia-Lesen übergehen, Björn, wie wir das bei den ersten Teilen gemacht haben. Das überlasse ich dann Björn. Ich sage dir, Björn, du wirst Spaß mit Saw 4 haben. Ich weiß nicht, kannst du dich an Dinge erinnern aus Saw 4?
Ja, ich weiß noch, war das der vierte Teil, wo es eine von diesen Film-Transitions gibt, wo irgendjemand durch einen Spiegel. Oder so, und dann geht die Kamera durch und du bist auf einmal ganz woanders.
Ja.
Und natürlich auch noch das Ende, wo dann Oh, das war auch, das war ein sehr schönes Visual, weil 4 habe ich damals tatsächlich im Kino gesehen. Das war der erste Film, wo ich dann alt genug war, den tatsächlich abends im Kino zu gucken. Aber eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, wir haben ja uns auch Bonusmaterial auf der DVD angesehen. Und auf der deutschen DVD ist aus irgendeinem Grund ist Videomaterial von der Filmpremiere, der deutschen Filmpremiere in München drauf.
Wie bei den Resident Evil Filmen. Nein, Konstantin, warum?
Wo dann auch Darren Lynn Bousman interviewt wird von, ich weiß nicht mehr, wie die Dame heißt, aber definitiv jemand, die nicht gerade auch so die besten Englischkenntnisse hat. Ja. Und dann im Gespräch teilweise so ein bisschen verzweifelt. Und auch das Outfit von ihm. Ich glaube, du hattest das, Robin, du hattest es damals perfekt als das Kevin James Outfit beschrieben. Mhm.
Ja, die größten Hosen der Welt. Ich möchte auch betonen, Premiere, also da habt ihr Bilder im Kopf. Die Bilder sind nicht akkurat. Wenn ich für die YouTube-Premiere meines neuen Videos irgendwie eine Location mieten würde, dann würde ich darauf achten, dass die besser aussieht als dort, weil die waren wirklich in so einem normalen Kino zuerst, aber dann hatten die halt so ein Behind-the-Scenes-Interview nach dem Kinofilm gemacht, wo dann einfach Darren Bousman mit der Dame, die ihm halt so fragte, so in this movie people die really how should I say in a brutal way, was is a choice that you wanted to do, or was is like more, also so nach dem Motto ist das ganze Interview, und Darren Bousman denkt so, ich bin halt wirklich 18 Stunden hierfür geflogen, richtig, was ist los, und die sind dann, die sitzen da und die Kamera ist so erst, fängt nur sie an, wie sie vor so einem Saw 3 Poster sitzen und diese Diskussion haben, auf so Barhockern sitzen, ja, und dann pannt die Kamera nach links und du siehst, die sitzen einfach in so einem random Raum, oder es sieht eher aus wie einen Durchgang in diesem Kino, also nicht im Saal, sondern in dem Kinogebäude, und die so, weiß ich nicht, 2 Dutzend noch übrige Kinobesucher sitzen so auf einer Treppe und stehen neben der Treppe und gucken denen so zu und alle sind so verschämt und verstehen kein Wort von dem, was er sagt wahrscheinlich, und sind halt alles diese weirden 2006er Internet-Nerds, genau, und das ist so eine unangenehme Atmosphäre.
Da waren bestimmt die Hälfte von den Leuten, die da stand, hatten auch einen Foren-Account bei Schnittberichte.
Sagen, das hätten alles auch wir sein können. Wir, retrospektiv im 2024 können wir uns jetzt ganz moralisch überheblich selbst einordnen.
Es ist wirklich, das ist so ein seltsames Visual, weil woran ich denken musste, ist von so Jugendzentren. Weißt du, diese Wohnzimmerräume, die sie da, diese Aufenthalträume. Genau so sah das da aus.
Holy, also shit, kann ich euch wirklich sehr dringend empfehlen, da mal reinzugucken in diese Premiere, weil das ist so, also es macht ganz viel Spaß, so etwas Entferntes von dir, wie einen Saw-Film, in so einen bekannten Kontext zu sehen, wie einen deutschen kleinen Kinosaal.
Was du sagen möchtest, ist cringe. Ich möchte gerne cringe gucken, jetzt.
Ja, es ist cringe, aber ich finde, es ist auch irgendwo so eine lustige Zeitkapsel, weil das eben so Mitte, ne, du guckst dann die ganzen Leute an, das ist einfach so alles Mitte der 2000er. Teilweise ja auch, keine Ahnung, ich finde es auch immer irre, darüber nachzudenken, dass das ja auch mittlerweile so knapp 20 Jahre eben her, schon her ist.
Oh.
Ja.
Aber das, wir haben uns ja echt durch dieses ganze Bonusmaterial noch durchgeklickt, wo auch irgendwie noch so seltsame Sachen sind. Hier zeigen wir euch, wie ihr das Make-up vor den Saw-Fallen selber machen könnt. Und es ist so das beschissenste YouTube-Tutorial, was du jemals gesehen hast, wo niemand der Leute, die da irgendwie gefilmt werden, an denen das Make-up gemacht wird, auch nur halbwegs so aussehen wie in dem Film. Alle wirken die ganze Zeit deprimiert und unglücklich. Und als ob sie irgendwie, ich habe irgendwie was anderes unterschrieben, mir wurde niemand gesagt, dass das hier noch gefilmt wird und dass das so scheiße aussieht. Und jetzt kriege ich nur $20 dafür oder so. Und muss auf irgendein Bonusmaterial gepackt werden. Und auch noch ein Musikvideo, in dem die Schauspielerin von Amanda auch zu sehen ist und irgendwie Backup-Vocals oder so macht.
Oh mein Gott, I forgot, dass dieses Musik, ja, das ist so geil alles.
Ganz kurz, super. Musikvideo ist ein guter Punkt, weil eine Sache, an die ich mich, glaube ich, bis an das Ende meiner Tage erinnern werde, positiv, was die Saw-Reihe angeht, für mich, ist, dass ich über das Ende vom zweiten Film bin ich auf die Band Mudvayne gestoßen. Ich weiß nicht, ob ihr da letzte Folge drüber gesprochen habt.
Nee.
Dieser Ending-Track, der kommt, das ist so eine richtige Ansage in, in deine Fresse Metal-Stück und ich fand das so geil als Teenager und hab dann halt auch, das Internet damals ja schon ein Ding war, hab dann auch gegoogelt und hab diese Band für mich erschlossen und entdeckt und fand die richtig, richtig geil und hab mich die ganze Zeit schon vorfreudig gefragt, was war eigentlich der Ending-Track für Saw 3 am Ende, wenn die Credits kommen. Und der ist völlig irrelevant und scheiße. Aber Shoutout geht raus an der Stelle an alle, die die Band Mudvayne noch kennen und dann auch darüber hinaus verfolgt haben. Geile Nummer. Das war gute Filmmusik damals noch. Also auch so die ersten paar Resident Evil Filme, die hatten immer geile OSTs immer noch, wo sie dann eben von anderen Bands gefeatured wurden, die da eigentlich gar nicht so richtig im Film auftauchen, aber das, man kannte das ja. Ne? Das war auch so ein 2000er-Ding. Du hast den Soundtrack im Film, der Score, und dann hast du aber noch irgendwie so einen Sampler mit coole Bands, die wir cool finden. Und so war das auch.
Ja.
Ja, das ist aber auch so ein Phänomen dieser Zeit gewesen. Nur so kurz.
Ja, absolut. Und das, ich meine, es endet nicht, weil die Filmreihe noch weiterging, aber schließlich hatten wir Chester Bennington persönlich in Saw 7 als Darsteller.
Ja, der in einem Auto festgeklebt war mit Sekundenkleber, ja. Oder?
Genau. Eine der besten Fallen, eine der besten Szenen in irgendeinem Film jemals. Das war der erste Film, den ich je im Kino gesehen habe und ich habe wirklich so laut gelacht in diesem Kino, dass mich Leute um mich herum verwirrt angeguckt haben, weil die aus irgendeinem Grund das nicht als lustig angesehen haben, während ich halt, also für mich ist das halt das größte Feiern. Ihr hättet mich wirklich mal bei Saw 10 sehen müssen, wo ich sowohl meine Freundin als auch eine Freundin widerwillig mitgeschleppt habe, nachdem ich mit denen die ganze Reihe geguckt habe. Das war ein großes Fest. Aber okay, habt ihr noch was zu Saw 3 sonst zu sagen? Oder seid ihr wie ich dem Meinung?
Ich muss nur eine Sache, die ich noch loswerden will. Ich finde das faszinierend, deine Faszination für die gesamte Reihe. Ja. Ne, und eben auch die gerade Erzählung, so im Kino zu sitzen und dann über sich den ganzen Kram lustig zu machen. Und das beweist mir einfach nur, wenn du damals Mitte der 2000er Kingdom Hearts 1 gespielt hättest, dann wärst du auch Fan geworden.
Robin ist also einer von den Guten, die das geskippt haben, genauso wie ich, ja.
I'm ready to blow your mind. Ich habe das nämlich damals gespielt. Ich habe das von meiner Cousine ausgeliehen, aber ich bin nie über die Insel hin. Nee, ich bin über die Insel hinausgekommen. Ich bin nie über Tarzans Welt hinausgekommen. Da habe ich mich immer verirrt und konnte die nicht schaffen. Deswegen, das war's. Also es war tatsächlich
kein Event gewesen.
Es war einfach spielerisches Unvermögen, was ich dann kanalisiert habe, indem ich gesagt habe, das fand ich schon immer doof.
Das ist korrekt, ja. Nee, das ist aber der Punkt, den gebe ich, Björn. Das ist einfach so, wenn du heute mit Leuten sprichst, die Mitte 30 sind, dann und die Videospielaffin sind, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben Kingdom Hearts gespielt und sind irreversibel nicht mehr zu retten, weil sie die Reihe immer noch lieben, obwohl es keinen Sinn macht, oder sie haben es nicht gespielt und sind normale, vernunftbegabte Menschen geworden.
Ich kann dem nicht mal wieder, als Kingdom Hearts-Fan kann ich dem nicht mal widersprechen.
Das ist einfach das, so.
Als Kingdom Hearts Fan. Ist crazy. Da können wir jetzt nicht auch noch drüber reden.
Das ist das Verrückteste, was in diesem Podcast gesagt wurde heute.
Das hat mir aber sehr, sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt, mit mir über diesen, wie ich finde, wunderbaren Film zu reden. Nein, ich möchte doch noch nicht abschließen. Für dich ist das gerade schwierig, Benny. Aber Björn, die bisherigen drei Filme, wo rankst du, wie rankst du die?
1, 3, 2.
1, 3, 2, nice. Ich bin tatsächlich, ich glaube, ich bin bei 3, 1, 2.
Wow.
Holy aber shit. Aber ich bin mir nicht sicher, ich habe mich selbst überrascht mit dieser Frage. und war nicht darauf vorbereitet. Deswegen
bin ich mir nicht sicher. Podcast ist nicht mehr auftauchen am Ende. Konfusion,
er hat sich selbst getroffen.
Aber ich, ja, das ist wirklich mein Leben gut zusammengefasst. Ich glaube, 1 ist der bessere Film, aber 3 macht mir mehr Spaß. Ich glaube, da lande ich am liebsten am Ende. Und Björn, du rankst Teil 3, glaube ich, auf Platz 1, weil das der einzige ist, in dem du dich konkret erinnerst, oder? Benny, Entschuldigung.
Ach so, ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine ziemlich unfaire Frage mir gegenüber. Ich würde den jetzt einfach knallhart auf die 3 stellen. Ich sage euch nicht, was 1 und 2
ist. Ha. Ja, sehr, sehr gut. Ich versuche jetzt die Zwischenzeit, Benny zu überreden, dass der Saw 4 mit uns guckt.
Ja.
Ich versuche beide zu überreden, dass sie für mich nach Berlin kommen und wir uns gemeinsam in meinem Wohnzimmer gucken können. Falls das nicht klappt, dann machen wir das einfach zu Hause. Oder wir machen irgendwie eine Watchparty über Google Meets und essen dabei Popcorn und küssen uns virtuell. Wir updaten uns euch dann in der nächsten Folge darüber, wie das passiert ist und was wir von Saw 4 halten. Ich weiß auch auf jeden Fall, dass es eine sehr unterhaltsame Folge wird. Saw 4 ist vielleicht nicht der beste Film der Reihe, aber es ist einer der interessantesten Filme der Reihe. Das würde ich auf jeden Fall schon versprechen. Vielen, vielen Dank, ihr zwei. Gabt ihr noch was zum Abschluss zu sagen oder kann ich direkt abmoderieren?
Tschüss.
Nö, das ist eigentlich gute Abmoderation bisher.
Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich weiß noch nicht, ob ich mich hier wieder einfinde, das unter Vorbehalt wahrscheinlich schon, weil es war sehr, sehr witzig. Aber es ist wahnsinnig Freude, diese Sachen zu gucken mit so einem absoluten Überfan, der das wirklich schon manisch über alle Maßen liebt. Und damit meine ich dich, Robin, ja? Also egal, was man da über die Reihe sagt, es ist einfach herrlich, jemand dabei zuzuhören, wie er einfach auch Quatsch lieben kann. So in den guten wie in den schlechten Zeiten. Da kommt er ja noch hin jetzt dann, ne?
Oh ja, die schlechten Zeiten. Ja, absolut, absolut. Wie wir demnächst die Trümmerfrauen des Saw-Franchises versuchen, die Trümmer von A nach B zu heben und irgendwelche Brotkrumen daraus zu fischen. Ja, und es wird mit dem nächsten Teil beginnen.
Und
so viel
kann
ich schon vorwegnehmen.
Und sich nicht versuchen, Tetanus an so einem Sägeblatt einzufangen. Oh Mann!
Das wird schwierig. Freunde, ich freue mich sehr. Das war eine tolle Folge. Ich hoffe, wir hören uns nächstes Mal wieder. Dann wieder wie jetzt auch im Supporter RSS-Feed von Hooked. Wie heißen wir? Hooked FM? Hooked on Topic ist weder noch, ist einfach der Hooked Podcast-Feed und auch bei Ingram Radio. Freue mich sehr. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.